You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Diesmal eine Sonderfolge zum Thema Weihnachten. Mein Name ist Klaus Bieler, neben mir sitzt Marc Hofmann. Ich habe es alles genauso gemacht.
Das habe ich fast gedacht, dass du das genauso machst.
Echt?
Ja.
Ist gut?
Ja, super.
Eine kleine Überraschung zum dreieinhalbsten Advent.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo das alles hinführt, ob es nach einer halben Stunde schon rum ist oder ob es dann wieder aus...
Wenn ich diese aufschriebe, sehe, glaube ich nicht, dass es nach einer halben Stunde rum ist.
Also,
mein Teil schon, aber deiner, glaube ich.
Ja. Also Marc war sehr überrascht, als ich mit dem Vorschlag kam, eine Weihnachtsfolge zu machen.
Also ich war skeptisch über alle Maßen, alarmiert eigentlich fast schon, erschrocken. Und habe jetzt 3 Tage darüber nachgedacht und es hat sich eigentlich nichts geändert an diesem Zustand.
Das finde ich schön. Es wird eine positive Überraschung geben. Warum so hesitant?
Ich kann das ausführen, aber jetzt schon. Also das wäre jetzt gleich der Antiklimax gleich zu Beginn.
Nein, das bleibt ja auch nicht so. Du wirst ja irgendwann merken, hey, das war wirklich notwendig.
Also ich habe keinen Bezug zur Weihnachtspopmusik. Gar nicht. Also gar überhaupt nicht.
Gibt es ein Lied, wo du sagst,
ja, ich habe schon gelungenes eine Top 6, die ich heute Abend auch einflechten werde. Aber prinzipiell ist mir dieses ganze Genre im günstigsten Fall einfach egal. Es ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich kann das also so egal sehen oder so kritisch, weil meine Theorie, die ich entwickelt habe übers Wochenende, ist die, dass das in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht gab in dieser Form, mir überhaupt kein Begriff war. Ich glaube, das erste Lied in der Art, das ich gehört habe, war Last Christmas. Das war mir aber nicht als Weihnachtslied wichtig, sondern einfach genauso wichtig wie halt The Touch von Kim Wilde oder alles, was von 84 halt war. Und danach gab es ja auch wieder jahrelang nichts. Bis dann irgendwie ich so mitkriegt habe, dass Leute mit Mariah Carey und so und dass das Mods in den Charts, aber das ging alles völlig an mir vorbei.
An mir auch. Also es ist auch so, dass ich auch überhaupt keinen Bezug zu Weihnachtspop habe. Aber das Thema kommt ja auch in anderen Dingen vor, also nicht nur in der Popmusik, sondern Filme,
ja.
Serien.
Ja.
Und da muss man natürlich nachforschen, was es da alles gab. Und das wird wunderschön.
Ich habe wirklich, als ich überlegt habe, dachte ich so, also wenn Weihnachten popkulturell verankert ist, dann natürlich in unserer Kindheit mit Serien, also in meiner.
Ja.
Die Weihnachtsserie damals.
Da kommen wir gleich drauf.
Ja, also wenn wir da schon gleich sind jetzt, ich weiß nicht, ich habe halt eine Wahnsinns Erfahrung mit dieser Serie Silas gemacht.
Deshalb.
Die nicht ganz unschuldig ist am Namen meines Sohnes.
Natürlich. Ja.
Also das war schon ein absoluter Brüller damals. Das hat mich mitgenommen, ich habe mich gefreut. Es kam mir dann jeden Abend eine Folge und ich habe den ganzen Tag Silas gespielt. Ich bin draußen in den Feldern rumgerannt, irgendwie im Winter und habe mich gefreut auf die neue Folge am Abend. Und das war schon wichtig.
Silas ging voll an mir vorbei.
Ist auch echt schlecht. Ich habe es versucht nochmal anzugucken. Es ist nicht schaubar. Irgendwie Dieter
Apropos
Krebs spielt jetzt noch.
Ja. Apropos und echt schlecht. Was war denn die erste Weihnachtsserie?
Oh, weiß ich nicht.
Tim Thaler.
War das eine Weihnachtsserie?
Das war
eine Weihnachtsserie. Ich wollte es noch sagen, da war es eine Weihnachtsserie.
1979 mit Tommy Orner, der dieselbe Stimme hat wie Thomas Gottschalk, ist mir mal aufgefallen. Und Tim Thaler habe ich gekauft auf DVD, weil ich in Erinnerung hatte, der Junge, der sein Lächeln verkaufte, und das war schon gruselig.
Ja, habe ich dann auch gesehen später, aber nicht als, oh ja, Wahnsinn.
Ich habe eine Doppel-LP.
War echt ein hübscher Kerl, gell?
Ja.
Der war wirklich, ich fand den ganz toll, auch als Kind, Tommy Orner. Dann ja auch noch in Manni der Libero.
Richtig.
Und was hat er noch gespielt?
Dann wird es schon dünn.
Ich meine, es gab noch eine Serie, die ein bisschen gruselig auch war.
Ah, genau, das Haus der Krokodile.
Ja, das Haus der Krokodile.
Ganz große Klasse.
Ganz gruselig. Ganz
wirklich schlimm.
Schlimm. Ja, Wahnsinn.
Und jetzt kurz zu Tim Thaler. Das ist ja von 79, da war ich ja älter als du.
Ich habe es später gesehen.
ich habe es gekauft und mit meinen Kindern angeguckt. Und die, ich glaube, die ersten drei Folgen sind super. Und dann wird es plötzlich Klamauk. Mhm. Als Bruni Löbel, glaube ich, und der andere war es Herbert Herrmann, glaube ich, auftauchen und die sind total albern. Mhm. Und vorher war das wirklich gruselig, als Horst Frank mit der super tiefen Stimme, ja, mit seiner schwarzen Sonnenbrille und wie hieß sein Kollege? Hieß er Dimitri? Oder ja, er hieß, glaube ich, anders. Sein asiatisch aussehender Kollege. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ich sage immer Dimitri, aber ich glaube, er hieß anders. Jedenfalls, die waren total gruselig und dann wird's schlimm.
Ja. Und dann Frank auch viel in so Hörspielen aus.
Ja, die Stimme ist unglaublich.
Europa-Hörspiel.
Ja. Und dann in der letzten Folge, also der Tim Thaler verkauft sein Lachen, weil er dann jede Wette gewinnt. Mhm. Und in der letzten Folge fällt ihm ein, er könnte ja wetten, dass er sein Lachen zurückkriegt. Mhm. Und es klappt. Mhm. Und das, der Witz ist, die Eltern von ihm sitzen gerade beim Grillen und dann sagt die Schwester oder die Mutter, ich hole ihn mal schnell ab. Und der war ewig lang irgendwo auf Teneriffa, glaube ich, auf der Insel vom Horst Frank. Und dann, Anatol hieß er. Anatol, nicht Dimitri, Anatol. Der, der Diener, der Arme, vom, aber der war noch, ja, der war genauso schlimm wie Horst Frank. Jedenfalls wettet er, dass er ein Lächeln wieder kriegt und als er, ja, hol mal den Tim ab. Dabei war er, glaube ich, monatelang entführt.
Ja, das war früher, hat man nicht so Ängste.
Nö, dann ein Kind mehr oder weniger. Und dann kommt er zurück in die Folge und die, die Serie ist rum. Hm. Und meine Kinder voll ausgeflippt. So ein Scheiß! Das hätten wir ja nach drei Folgen schon erledigen können. Also absolut haarsträubend. Ich glaube, von James Criss war das,
ja,
glaube ich.
Ja, James Criss. Ja, habe ich am Wochenende erfahren, dass es von James Criss war.
Dann kennt man eigentlich nur von der Raupe nimmer satt.
Das ist aber nicht von James
Criss. Ah, nee, stimmt. Das ist von Eric Carle. Ja, jetzt habe ich fast was falsch gemacht, aber ich habe von James Criss habe ich viele.
Aber der hat so mit seiner Bimmelbahn, gibt es was vom James Criss, so ein berühmtes Kinderbuch und so weiter.
Ja, und irgendwas mit einem Feuer, und das habe ich früher mal meinen Kindern vorgelesen, wo irgendwas gelöscht wird und dann ist die ganze Wohnung kaputt und so. Mhm. Irgendwas mit so einem Feuerwehrauto, aber eigentlich sehr originell.
Dann gab es das Jahr nach Silas nochmal eine Serie mit Patrick Bach in der Hauptrolle, Jack Holborn.
Richtig.
Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen mit Matthias Habig, den ich seither kenne aus dieser Serie. Und zwar gibt es da eine Stelle, die ich nie vergessen habe. Da soll der gehängt werden und schafft es aber, diesen Todesurteil zu entgehen, indem er sich eine Metallröhre in die Luftröhre einsetzt und so verhindert, dass er stranguliert wird von diesem. Von
das dieser, ist aber echt cool.
Und das habe ich nie vergessen. Fand die Wahnsinn.
Das ist, wie ich nie vergesse, wie Michael Strogoff geblendet wird in der Kurier des Zaren.
Oh ja.
Das war, also das es gibt ja so ein paar Inseln vom Fernsehen früher. Es gab ja nur drei Programme damals im 18. Jahrhundert. Und der Kurier wurde geblendet.
Oh ja, auch schlimm.
Das war immer schlimm.
In Slumdog Millionär werden sie doch auch geblendet.
Ja, das ist ganz furchtbar. Ja, Michael Strogoff war ja wenigstens schon erwachsen. Ich habe ja immer gedacht, das ist von Julius Ferne. Und dann hat mal jemand Jules Verne gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das war dann der Autor von Michael Strogoff.
Und dann war vorbei mit Patrick Bach.
Nicht ganz, er taucht wieder auf, später 1987 in Anna.
Ah doch, ja.
Mit so einer Nebenrolle. Oder halt, er ist der Freund von ihm. Das gut meint, aber Anna.
Ja, der war ja dann als Erwachsener, hat man den ja auch gesehen, aber er hat aber wie viele Kinderstars Tommy Orner ja auch jedes Charisma verloren als Erwachsener dann.
Ja, wobei Tommy Orner ist, glaube ich, wahnsinnig nett irgendwie.
Ja, aber der hat ja auch nie in irgendwas gesessen. Aber ich glaube, er hat noch so eine Musiksendung. Weißt du, wie die Musiksendung von Tommy Orner hieß?
War das die Nachfolgesendung von Desiree Nussbusch?
Ich weiß es nicht, aber das war so der Versuch, glaube ich.
Ja, da gab es was.
Solid Gold, meine ich.
Was? Das sagt mir gar nichts.
Und dann Patrick Packard natürlich.
Halt, Nesthäkchen vergessen, 1983. Fand ich gut.
War das nach
Das war 83. Ja. Und Patrick Packard war 1984.
Ja, wann war Jack Holborn dann?
Jack Holborn war 82.
Ah, und Silas 81?
Jo.
Okay. Next Station sagt mir gar nichts, das muss an mir vorbeigehen.
Das war echt nett, es gab, glaube ich, auch
früher schon mich dann wahrscheinlich nicht interessiert, Next
Station. Mädchenscheiß. Ja, ich glaube, Heidi Brühl hat das auch mal gespielt, Next Station, oder war das Immenhof? Ich glaube, das war Immenhof, Heidi Brühl. Ja, aber das war also nett, so Kinder im Internat und alle aus besserem Hause und so.
Ja, das hat mich nicht interessiert.
Nesthäkchen von und 86 sagt mir gar nichts. Mino hieß es, glaube ich. Mhm. Und dann Patrick Packard verliebt.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß, dass ich es geguckt habe, aber ich glaube, es hat man nicht besonders.
Mit Peter Bongartz. Das hat irgendwie in Norwegen gespielt und mit so Wasserflugzeuge und so. Mhm. Und ich glaube, man hat versucht in der Serie das deutsche Vokabular aufzufrischen für, da hat es nicht mal alle, hat Hendrik Marz dauernd gesagt, da hat doch ein Klopfer, aber es hat sich nicht hat durchgesetzt. Nicht also nicht mal unter Mädels, die damals Modern Talking recken, dass das, aber heute schaffen das eigentlich nur Rapper oder YouTuber, die dann plötzlich Ehrenmann und plötzlich sagt sie dann so. Oder?
Ja, ja.
Also Patrick Packard
mit... Ja, war kein Influencer, der Hendrik Marz.
Nee, aber er hat das BMX-Rad, glaube ich, berühmt gemacht und erfolgreich.
Ah, ich weiß es nicht.
Ja, er war auf jeden Fall...
E.T. würde ich da nennen, zu aller Vorderst.
Ja, okay. Aber trotzdem, er hat sich gut gemacht, glaube ich, in der Bravo mit BMX-Rad.
Ja, man sah ihn oft, ja.
Ja, und dann, ich weiß nicht, hat er noch irgendwas anderes gemacht?
Was ist
denn? Irgendwann war er in Marienhof. In Verbotene Liebe, glaube ich.
Mhm.
Marienhof oder Verbotene Liebe, haben wir gedacht, oh Mann. Und gleichzeitig war er, glaube ich, in einem Sparkassen-Werbespot mit schon schütterem Haar und so. Also das ist so typische Kinderstar-Karriere.
Mhm.
Wir kommen gleich noch zu Heintje.
Mhm.
dann 87, Anna mit Silvia Seidel. Tragisches Leben.
Mhm.
Hat sich vor ein paar Jahren, glaube ich, umgebracht.
Mhm.
Und auch in dieser Serie, wie so oft bei Ballett ist ja immer...
Mhm. Geht es immer abgründig zu beim Ballett.
Ja, und der Drill und die Trainerin sind immer scheiße.
Ja, also,
es gab auch sowas, Dance Academy, das spielt in Australien mit einer ganz fiesen Lehrerin, die dann der Tara, die Mädchen, die jungen Frauen erinnern sich, so überstreckt und dann kracht und dann ist die verletzt und kann immer und so.
Ja. Immer Black Swan, sage ich nur.
Ja, ja, Black Swan. Gibt es eigentlich einen Männersport? Ich meine, dort gibt es ja auch Tänzer, aber gibt es einen Männersport, wo es immer so Drill gibt? Eisstockschießen.
Habe ich jetzt auch selten Spielfilme drüber gesehen.
Ich weiß noch,
in
Pfiff habe ich mal gesehen, wie chinesische Volleyballer irgendwie von ihrer Trainer mit Bällen abgeschossen werden. Also totaler Drill irgendwie. Aber ansonsten, Ballett ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und dann hört bei mir die Erinnerung ziemlich auf. Also ich habe die 88, heißt irgendwie Nanny und Manny oder irgendwas. Und dann immer 89 Lana und Louis, dann Ron und Tanja, immer zwei.
Ja, dann war vorbei. Ja,
da war vorbei. War man dann zu alt?
Also ja,
ich glaube, man war dann zu alt.
Ja, ich war bei Anna schon, hat mich schon nicht mehr interessiert. Irgendwie war dann schon vorbei, dieses Weihnachtsfernsehgegucke da irgendwie.
Ja, und dann kam natürlich auch bald das Privatfernsehen.
Ja.
Bald, so um die 90er rum.
Ja, und dann waren das halt dann eher so plötzlich Filme, hatte ich so das Gefühl, dass das plötzlich, das war mir ja auch nicht kein Begriff, war ja so, ist das so ein angelsächsisches Ding auch, die Amerikaner immer, das Leben ist schön und so, dass man jetzt so einen Film immer anschaut an Weihnachten.
Ja, ja, ja.
Und auch überhaupt der Weihnachtsfilm, so, das ist auch so ein amerikanisches Ding in den 80ern, wo das plötzlich losgeht mit Chevy Chase da, die Griswolds und Fröhliche Weihnachten, und wo sie das ganze Haus da irgendwie beleuchten und den ganzen Garten. Und das ist alles so ein amerikanisches Ding, das an mir auch damals völlig vorbeigegangen ist. Also, und das hat auch lang gedauert, bis ich kapiert habe, es gibt jetzt so typische Weihnachtsfilme plötzlich.
Ja, ja.
Kevin allein zu Hause dann natürlich und so.
Ja.
Es geht dann plötzlich los.
Das schwappt jetzt alles rüber und durch Streaming kann, also ich glaube...
Und jetzt ist ja Wahnsinn, jetzt sind ja jedes Jahr, hat man das Gefühl, auf Netflix 8 neue Weihnachtsfilme, so kürzlich hinzugefügt, alles irgendwie mit Christmas und so.
Und meistens ist es ja ähnlich.
Ja, die Geschichten sind relativ überschaubar. Also so, es gibt bei den Filmen so die Komödien natürlich, also so im Stil von Kevin allein zu Haus, diese ganzen... Komödien, die halt an Weihnachten spielen, wo es darum geht, dass jemand heim will und nicht heimkommt oder
die Eltern sind geschieden,
und ja, dann spielt sie wieder. Ja, sowas. Und dann gibt's natürlich so diese Anti-Weihnachtsfilme. Die Hard läuft ja jedes Jahr an Heiligabend, ja, weil er an Heiligabend spielt halt einfach. So.
Ja, der ist auch in Listen und ich denke, warum ist der in...
Ja, der ist halt irgendwie mittlerweile hat sich so als Weihnachtsfilm etabliert für Leute, die keine Weihnachtsfilme mögen, aber trotzdem allein sind und Fernsehen gucken wollen und halt einen Kult erzeugen wollen. Und natürlich so der wahrscheinlich schönste Weihnachtsfilm, tatsächlich Liebe.
Das ist auch Fan.
Man kann, glaube ich, nicht anders. Also der ist so entwaffnend, selbstironisch, britisch, schön und halt trotzdem schräg und irgendwie diese Geschichte auch mit Martin Freeman und diese Porno-Double-Episode, das ist einfach so kaputt und so beknackt und trotzdem so nett.
Ja.
Das machen halt dann die Briten und die sind mir, glaube ich,
die Amis können lieber. Es irgendwie nicht.
Ja,
es gibt einen Film, der heißt Valentinstag und der andere heißt Happy New Year und beides funktioniert, weil man die Figuren, die sind irgendwie so reißbrettartig. Ja. Wobei Hugh Grant als Premierminister, aber das ist unfassbar. Man lacht sich tot.
Emma Thompson, Alan Rickman, das ist halt abartig besetzt, das Ding. Und es macht halt wahnsinnig Spaß.
Und Bill Nighy mit seinem...
Bill Nighy ist natürlich immer...
Feel it in my fingers.
Ja, und das ist ja auch dieser Weihnachtshit. Ja, das ist halt dieses angelsächsische Ding, wo es auch darum geht, wer ist Nummer 1 in England. Das war mir ja alles überhaupt nicht kein Begriff, dass das ein Thema ist, dass das ein Ding ist irgendwie.
Überhaupt. Ja, und wie er dann sagt, diese scheiß zweite Silbe, Christmas is all around me. Wie er das auch alles hasst, finde ich super.
Ja, super.
Was eigentlich hat Weihnachten mit About a Boy zu tun?
Gleicher Schauspieler, dieser Junge.
Auch da. Ja, Hugh Grant auch. Der Junge macht mit. Aber.
Ist das nicht der gleiche Junge?
Hugh Grant muss nicht arbeiten, weil sein Vater einen Weihnachtshit geschrieben hat. Wahrscheinlich ist das die britische Kultur, dass man, wenn man einen Weihnachtshit hat, muss man nie mehr arbeiten.
Ja,
das
stimmt. Ja.
Das Wahnsinn, ist die einzige Parallele. Aber ich bin Riesenfan von Love Actually. Ich heule immer bei der Szene, wo Keira Knightley checkt, dass der andere nur sie
filmt. Super, super, ganz toll. Ja. Guter Film. Und da muss ich sagen, ich bin ja nicht so anfällig, aber mit meiner Frau habe ich jetzt so eine Art Weihnachtskult eigentlich um diesen Film entwickelt.
Die letzten Jahre. Also bei uns auch. Die Tanja, die uns öfter zuhört, die riesen U2-Fan ist, die lädt jedes Jahr ein zum tatsächlich Liebe gucken.
Schön, zu Recht.
Ja.
Gut, kann man machen.
Ganz, ganz toll. Und natürlich.
Und welches Video zitiert dieses Video von Bill Nighy in diesem Film?
Addicted to Love. Wow.
Gut.
Ja, weil ich war am Wochenende, in Bad Wimpfen, einer der 10 schönsten Weihnachtsmärkte, eine Reichsstadt, wohnen aber nicht noch Reichsbürger. Es war wirklich schön und ich war in einem Best Western Motel über die Nacht, in dem ein Bikini-Museum beheimatet ist, wunderbares Bikini-Museum in der Nähe von Bad Reichenhall, kann ich nur empfehlen, wirklich sehr gut. Und die warten noch auf Pamela Andersons Original Baywatch Badeanzug.
Oh, das wäre aber
schön. Aber das sind super Exponate, also wirklich. Und dort, wir waren dort mit Freunden und dann abends, ich wusste gar nicht, dass MTV noch gibt, MTV eingeschaltet und dort gab es die Sendung Guess the Year und es kamen nur Weihnachtslieder. Das Problem war nur, dass die von MTV, glaube ich, Praktikanten die Sendung machen ließen, denn es kam Shakin' Stevens mit seinem schon lange vergessenen Weihnachtslied, dessen Titel ich gerade gar nicht mehr weiß. Und dann habe ich natürlich fleißig mitgeraten und dann stand bei Shakin' Stevens Weihnachtslied 2020, sind die eigentlich blöd, weil Shaken Stevens ist ja bestimmt nicht Dorian Gray und wird nicht älter, weil der ist ja jetzt bestimmt auch schon einfach.
Wir haben sicher auf Spotify geguckt und dann wird ja immer alles neu aufgelegt.
Schlampig recherchiert. Ich war enttäuscht. Ich war sogar entsetzt. Ja. Und dort kamen nur Weihnachtslieder.
Okay. Und hast du was da irgendwie mit Ja direkt als Quiz? Hätte eh keine Chance.
Nee, ich hab echt nur daneben getippt und wäre schon alles Weihnachtsalbum. Fangen wir doch mal mit dem Ältesten an. Nicht mit dem Ältesten, aber John Lennon. So this is Christmas, war is over if you want it. Gut, schlecht?
Langweilig. Also das Älteste, wenn man schon, also ich habe es nicht recherchiert, aber ich denke, der älteste Pop Weihnachtssong ist wahrscheinlich, wenn man das als Pop nennen mag, überhaupt White Christmas oder von Bing Crosby.
Damit ja, das glaube ich auch. Los. Ich glaube, die Amis drehen durch auf ja. dem Lied.
Und dann gibt es ja, ich habe so, also ich äußere mich jetzt gleich mal sehr kritisch noch zum Thema Weihnachtslieder. Wenn ich das so, ich
hätte ja, aber nicht, dass es hier rüberkommt, als ich.
Nein.
Weil ich jetzt ja auch ein paar Schlager Weihnachtsalben
ja, natürlich, dabei habe. Ja, klar. Ich bin davon ausgegangen, dass da viel Schlager kommt heute Abend. Ich habe eine Top 6.
Ja.
An Weihnachten.
Also Filme machen wir nachher noch.
Ja. Hast du noch mehr?
Ja, es gibt noch viel mehr
Filme. Ja, ja, natürlich
gibt es. Aber viele wir machen das ja. jetzt einfach ja. wild.
Also gut. Ich habe eine Top 6 und da würde ich sagen, die sind okay. Diese Lieder und da gibt es natürlich, da ist mir nochmal, als ich nachgedacht habe, eingefallen, dass es aus den frühen 60ern gibt es eine Reihe amerikanischer Weihnachts-Pop-Songs und da hatte in nicht wenigen davon hatte Phil Spector seine Finger drin.
Bestimmt.
Und ich habe auf Platz 6 habe ich ein wunderschönes Lied, dessen erste Version von den Ronettes stammt und das mittlerweile dann auch unzählige Male gecovert wurde. Die schönste Version ist von John Mellencamp, finde ich. I Saw Mommy Kissing Santa Claus ist von den Ronettes im Original, von Phil Spector produziert. Und die Ronettes sind eigentlich immer toll. Ich mag die Stimme von Ronnie Spector oder Ronnie Ronette wahnsinnig gern. Und es ist so eine Art 60er-Jahre-Sound, den ja Bruce Springsteen dann ja auch wieder belebt hat. Und ich sag da gleich nochmal ein bisschen was dazu. Und das ist ein schönes Lied, auch ein schönes Bild, finde ich. So ja. Aus dieser Kinderperspektive, so I saw Mommy kissing Santa Claus under the mistletoe. Wobei ich mir jetzt gedacht habe, es könnte natürlich auch sein, der Papa ist auf Geschäftsreise und unterm Santa Claus Kostüm ist ein anderer Mann.
Ja, das wird auch gerne in Weihnachtsfilmen thematisiert, sowas.
Ja. Genau, und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr aus den 60er Jahren, die in Filmsoundtracks eine große Rolle spielen, immer wieder, diese alten Sachen, ist mir aufgefallen.
Jingle Bell Rock.
Ja, so Zeug, ja.
Ja, genau. Immer wieder.
Ja.
Weiter, Platz 5.
Mache jetzt mal Platz 4. Aha. Und sag danach
Platz 4. Ah, okay.
Platz 4 passt thematisch nämlich. Christmas Baby Please Come Home von Darlene Love. Und da muss ich kurz eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe in der Autobiografie von Stevie Van Zandt, Little Steven von der E Street Band. Der ja, genau wie Bruce Springsteen, so halt in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen ist und die Musik ihrer Jugend ist für sie halt eigentlich immer noch die echte amerikanische Rockmusik und alles, was danach kam, eigentlich nur ein Abklatsch. Und Little Steven macht sich wirklich zur Aufgabe, auch vergessene Helden aus dieser Zeit wieder zu rehabilitieren und wieder bekannter zu machen. Er hat ja auch ein eigenes Label und er macht große Anstrengungen, unternimmt er Bands wie die Young Rascals oder so, die heute niemand mehr kennt, dass die nochmal Platten aufnehmen und produziert die und schreibt Songs für die und so weiter. Und unter anderem gibt es eine Sängerin, die heißt Darlene Love, die hatte einen Riesenhit mit I'm a Rebel, aber Phil Spector hat das Lied nicht unter ihrem Namen veröffentlicht, sondern hat es einer Gruppe zugeschustert, die hießen The Crystals, ein Frauentrio, so wie die Ronettes. Die hatten schon ein paar Hits. Darlene Love hat das Lied gesungen, aber niemand wusste das. Und es war schon mal, da ging ihre tragische Karriere los und ihre ganze Geschichte wird erzählt in diesem tollen Doku-Film 20 Feet from Stardom oder wie das
heißt. Ah ja, habe ich auch.
Wo es über diese Background-Sängerinnen und die Leute, die es eigentlich nie so richtig geschafft haben, wo man nicht weiß, warum. Und da ist eben auch Darlene Loves Geschichte, wird da auch erzählt. Und Little Steven wurde dann beauftragt von Chris Columbus in den 80ern, ein Lied zu machen für Kevin allein zu Hause. Und da hat er ein Lied geschrieben, das heißt All Alone on Christmas. Kennt man. Und da gibt es auch ein Video. Und da hat er natürlich gesagt, das muss natürlich Darlene Love singen, weil er sagt, das ist die beste Sängerin, amerikanische Sängerin aller Zeiten irgendwie. Und die kennt niemand mehr. Und er kann nichts anderes für sie tun, aber er will so ein Lied für sie. Sie hat als Toilettenfrau gearbeitet irgendwie zu der Zeit und so. Hat er ihr das Lied gesungen, es gibt ein Video, wo Clarence Clemens, der schwarze Saxophonist von der E Street Band, spielt Santa Claus und wie heißt er? Der Schauspieler? Macaulay Culkin sitzt auf seinem Schoß und Clemens fragt ihn, what do you want for Christmas? Und sie hatten eigentlich geplant, dass Macaulay Culkin dann sagt, all I want for Christmas is Darlene Love in dem Musikvideo. Aber der Vater von ihm hat das verhindert irgendwie, der wollte das nicht. Little Steven bezeichnen als sehr unangenehmen Menschen. Und deswegen ist dieser Dialog leider nicht in dem Video drin. Und jetzt, 20 Jahre später, gibt es wieder einen Weihnachtsfilm, und zwar mit Kurt Russell als Santa Claus, The Christmas Chronicles auf Netflix. Erster Teil, Riesenerfolg, Streaming-Rekordhalter irgendwie über Jahre auf Netflix irgendwie. Hätte, wenn es im Fernsehen gelaufen wäre, unfassbare Einschaltquoten gehabt, ich weiß gar nicht. Irgendwo beschreibt das, aber ich finde es gerade nicht mehr. Und dann gab es natürlich gleich einen zweiten Teil. Und auch hier Chris Columbus wieder Regie, fragt wieder Little Steven, kannst du ein Lied besorgen? Und er sagt, kannst du ja denken, wer das singen muss. Darlene Love, und zwar als Duett mit Kurt Russell. Kurt Russells Reaktion darauf ist, thanks a lot, Zitat, you know, I don't love my voice to begin with, and now you got me doing a duet with the world's greatest female singer. You're a pal, Stevie. Und dann haben sie das Lied aufgenommen und es ist eben eine Coverversion nochmal von Baby Please Come Home. Ein Lied, das U2 auch nochmal gecovert haben später mal, und zwar da drauf, genau.
Ja.
Da ist übrigens auch das Mellencamp, glaube ich, drauf. I saw Mommy kissing Santa Claus.
Ja, das ist, die Platte heißt A Very Special Christmas mit einem Keith Haring Bild drauf. Goldprägedruck auf Rot. Und da sind wirklich Top-Stars drauf. Können wir nachher noch kurz drüber reden.
Ja. Genau. Und jetzt, nee, das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht das Lied Baby Please Come Home, sondern das Lied heißt The Spirit of Christmas. Duett mit Kurt Russell, der ja echt singen kann auch. Und hat auch mal Elvis gespielt in den 80ern. Und
ja, ja.
Gesungen.
Mit Kevin Costner kann das sein.
Ich weiß gar nicht. Nein, das ist was anderes.
Das war so eine Verarschung.
Ja, das war ein Verarschung. Nee, der hat richtig ein Biopic irgendwie gespielt. Und The Spirit of Christmas heißt es. Und es ist auf Netflix auch sehr beliebt. Und auf Spotify auch. Und das ist eben diese Sängerin. Und das Lied heißt Baby Please Come Home. Und das ist mein Platz 4. Und das wären zwei Beispiele für so Weihnachtshit aus den 60ern. Beide von Phil Spector produziert.
Mhm. Judy Garland gibt es noch, Have Yourself a Merry Little Christmas.
Mhm.
Aus den 80ern gibt es noch, oder 90ern, weiß nicht mehr, Cliff Richard, das ist, glaube ich, eher der Dorian Gray. Das Video kam da auf MTV fürchterlich.
Mhm.
Grauenhaft.
Weiß ich nicht mehr.
Platz 3?
Okay.
Oder willst du...
Ja, wir können ja mal eine Pause machen, jetzt habe ich ja viel geredet, jetzt kannst du ja wieder weitermachen. So, sollen wir noch über Filme? Oder
ja, ich wollte noch fragen, gibt es bei dir in der Erinnerung an die Jugend irgendwas mit Musik? Weihnachten?
Nein, eben nicht.
Wurde es gesungen vor dem Baum?
Ja, Weihnachtslieder schon, natürlich, klar, aber Popmusik nicht, gar nicht.
Gab es immer Schallplatten unterm Baum? Also bei mir schon.
Ja.
Nicht?
Nee.
Ich kann fast von jedem Jahr sagen, welche Platte unterm Baum lag.
Meine Eltern waren, ich habe Geld gekriegt und gesagt, kaufst du selber was. Meine Eltern sind nirgends hin und haben mir eine Platte gekauft. Das kam einfach nicht vor. Ich habe eben mal von meiner Schwester mal eine Kassette gekriegt, aber zum Geburtstag von Udo Lindenberg. Das weiß ich noch. Ich habe Smash Hits 84, ist ganz wichtig für mich irgendwie. Doppelkassette, die habe ich gekriegt. Das kann sogar zu Weihnachten gewesen sein. Aber dass ich Platten unterm Baum hatte, daran kann ich mich nicht erinnern.
Das war bei uns völlig klar. Und wenn an einem Weihnachten kein quadratisches Päckchen dort lag, hat man gedacht, was ist jetzt los?
Ja, das sind deine Eltern in der Plattenladen und haben das gekauft.
Also ich meine, dass ich 1987, jetzt Achtung, Joy Division Closer gekriegt habe. Natürlich habe ich sie mit dem Zettel losgeschickt. Und vor kurzem war ich ja bei Peter Hook und dann habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich zu einem Konzert gehe. Das ist ganz düstere Musik. Und dann, warum gefällt dir das? Und dann habe ich gesagt, hey, du hast mir selber mal zu Weihnachten eine Platte geschenkt. Also ich weiß, 1977 gab es das klingende Schlageralbum. Das wird in unserer wenn es um 77 geht, mal noch erwähnen, was da drauf war. Und ich weiß noch, ich war ja mit meinen zwei Brüdern in einem Zimmer und dann lief plötzlich abends, als wir schon alle im Bett waren, Musik. Und ich meine, man ist ja als Kind noch intelligent und bemerkt Dinge.
Mhm.
Und dann kam Lied nach Lied ohne einen einzigen Radiokommentar. Und an mir so, das ist kein Radio, das ist eine Platte. Und dann war die ganze Überraschung eigentlich rum, weil wir haben das geahnt, dass es eine Platte gibt zu Weihnachten. Das war gerade, jetzt kann ich es schon mal verraten, der große Hit war Movie Star von Harpo. Und Yes Sir, I Can Boogie von Baccarat zum Beispiel. Und noch absurdes deutsches Zeug zum Beispiel. Tarzan ist wieder da von Willem. Mhm. Aber die ganze Tracklist sage ich dann, wenn es um 1977 geht. Und dann war es so, irgendwann in den 80ern hat mein Vater, ich glaube durch das Lied Eiszeit, ein Faible für Peter Maffay entwickelt. Und dann gab es, glaube ich, 4-mal in Folge die jeweilige neue Maffay-Platte. Mhm. Und mein Bruder hat 1982 die Hit Sensation gekauft. 81 bis 82. Eigentlich hat er sie uns geschenkt, also mir und meinem anderen Bruder, aber er wollte sie, glaube ich, selber. Also es gibt ja Dinge, die kauft man, aber will sie eigentlich selber. Und Helen Schneider in einem Gold-Lamé-Mini-Rock mit Rock'n'Roll Gypsy.
Ja, super.
Sheena Easton drauf.
Ja.
Und Ultravox mit Vienna. Und Hold On Tight, damit geht's los. Das schlechteste Lied auf Time, glaube ich.
Mhm.
Das ist so die Doppel-LP zum Jahr 1982. Gab's zu Weihnachten.
Zeig mal.
Ja, zeig ich dir. Und dann gab's... Für mich gab es 1986, glaube ich, The Mission, God's Own Medicine.
Mhm.
Dann habe ich meinem Bruder Lee Aaron gekauft, Call of the Wild. Das war immer unglaublich. Welche Platte legt man dann als erstes auf, wenn ausgepackt war? Weil bei uns lief wirklich Musik. Also es wurde auch gesungen. Es gab ein kleines Heft von Avon. Gibt es noch die Avon-Beraterin?
Ich weiß es nicht.
Früher gab es ja die Avon-Beraterin, die geht mit ihrem Schminkkoffer von Haus zu Haus, um der Frau des Hauses zu erklären, wie man sich entstellt mittels, es war ja die 80er, mittels unmöglicher Farben, also Lidschatten in Lila oder so, keine Ahnung. Es gab jedenfalls von Avon ein kleines Heft und das war bei uns dann immer das Heft, aus dem man sang. Und wenn wir fertig waren mit Singen, haben wir eine Kassette eingelegt. Heinche, die habe ich jetzt auf Platte. Weihnachten mit Heinche, jetzt sind wir wieder bei Kinderstars. Und die Platte ist damals halt die Kassette. Für mich mit den 70er Jahre Weihnachtsfesten, Heiligabenden. Also untrennbar verbunden. Und mein Sohn Louis, bevor er im Stimmbruch war, konnte Heintje imitieren. Und dann ging er immer aufs Klo, weil er nicht dabei gesehen werden wollte und hat dann Stille Nacht mit der Stimme von Heintje gesungen. Das Lustige war, dass er den Text falsch gesungen hat. Also er sang nicht alles schläft, sondern er sang immer alles ruht. Ich habe mich jedes Mal totgelacht. Leider kam er dann irgendwann in den Stimmbruch und das Vergnügen mit unserem Heintje-Imitator war vorbei. Später wurde dann bei uns unterm Baum Bonnie M. gehört. Sehr schön, Bonnie M. Mit Little Drummer Boy. Wer hat Little Drummer Boy auch gesungen?
Ja.
Johnny Cash.
Ah.
Ja.
Okay.
Tarapapampam.
Ach, das ist furchtbar. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde das furchtbar.
Ja, schon. Ja. Aber von Bonnie M. ist noch viel furchtbarer, glaube ich. Aber Heintje, das war wirklich diese glockenklare Stimme. Mhm. Das war also wirklich wunderbar. Mhm. Warum macht eigentlich ein Interpret ein Weihnachtsalbum? Geht es da nur um Kohle oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mir ist das ganze Ding ein vollkommenes Rätsel. Also ich, es gibt ja auch, Bob Dylan hat auch eins.
Amy Mann auch.
Ja. Also ja, gute Leute, oder wo man denkt, da passt's gar nicht. Ich weiß es nicht, was es damit auf sich hat. Also ich würde jetzt von meiner Position aus, und ich glaube, dass es im Angelsächsischen nochmal was anderes ist. Ich glaube, dass es da kulturell verankert ist. Aber was bei uns jetzt gerade abgeht, finde ich, seit ein paar Jahren, kommt mir wirklich ganz merkwürdig vor und ich muss sagen, es ekelt mich ein bisschen an, dass man so ab November dann schon irgendwie, und ich höre ja eh schon kein Radio, aber wenn ich ins Auto einsteige und es läuft nur 20 Sekunden das Radio, bis der Bluetooth greift oder ich die CD anhab und ich höre schon im November schon Last Christmas und Mariah Carey und sie bombardieren es ein irgendwie, bis man es nicht mehr ertragen kann, selbst wenn man gar kein Radio hört. Mir kommt das seltsam vor und ich lehne es ab und ich halte es sogar für problematisch.
Gefährlich
möchte ich. Also ich, zum einen finde ich ja, beobachten wir ja einen Trend im Format Radio sowieso seit vielen Jahren, wo man das Gefühl hat, es wird immer oberflächlicher und immer seichter und das Ganze wird aber immer von so auf hysterische, gute Laune getrimmten Moderatoren dann irgendwie präsentiert und ich finde da Weihnachtslieder, da kulminiert es eigentlich so, diese Veroberflächlichung und diese Verdummung, die man da so ein bisschen irgendwie glaubt zu verfolgen. Das ist das eine. Ich finde Weihnachtslieder insofern auch problematisch, als sie einen ja sowas vorgaukeln, also so ein bisschen wie Zuckerwatte oder so. Erst ist es total übersüßt und nachher hat es überhaupt keinen Nährwert. Es ist irgendwie, es sind so heimelig klingende Bilder, ja, es gaukelt einem vor, als hätte es eine Seele, als wäre es irgendwie bedeutsam und dabei sind es einfach immer nur die gleichen Klischees, die wiedergekäut werden und die irgendwie dafür sorgen, dass man halt so bestimmte Gefühle hat, so. Du hast jetzt das zu fühlen, jetzt fühl dich weihnachtlich, jetzt mach das. Und das erzeugt so ein Ideal irgendwie, dem die Realität ja nie standhalten kann. Und
wie Ballermann-Hits.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Das macht ja, weiß ich nicht. Müsste ich drüber nachdenken.
Man muss gute Laune kriegen, wenn man die
Scheiße. Ach so, ja, hat. Genau. Ja.
Aber
so,
Weihnachten ist ja sowieso das gefährlichste Fest,
ja.
Weil der Druck, dass es harmonisch sein muss und dann trifft sich die Familie und jeder hat eigentlich Horror.
Ja.
Das gibt es ja auch in 1000 Filmen.
Ja.
Und das sind ja meistens die interessanten Filme.
Ja, ja.
Wo es dann abgründig wird.
Ich habe hier was Interessantes gelesen, gerade in der Süddeutschen, wo wir da gerade dabei sind. Was mittlerweile hier alles belegt ist, wie Weihnachten mittlerweile bewiesenermaßen der Gesundheit auch schadet. Wissenschaftlich erwiesen kann Weihnachten, wenn man sehr religiös ist, auch ein Resilienzfaktor sein. Für die meisten Menschen ist aber eher gesundheitsschädlich. Depressive Symptome werden mehr. Alkoholkonsum steigert sich.
Glühwein.
Belastungsfaktor Weihnachten und sogar Lebensgefahr droht. Der in der Medizin klar beschriebene Anstieg an Herzinfarkten zur Weihnachtszeit wird in Forschungsarbeiten nicht nur auf Faktoren wie eine schlechtere medizinische Versorgung während der Feiertage oder eine viel zu fette, zuckerlastige und überhaupt mengenmäßig unverantwortliche Nahrungsaufnahme zurückgeführt. Auch emotionaler Stress an den Feiertagen wird als erheblicher Risikofaktor diskutiert. Dazu kommt dann natürlich auch noch, also der Druck, Dinge machen zu müssen, für die man eigentlich keine Kraft und keine Ressourcen mehr hat. Geschenke kaufen und so weiter und dann natürlich auch Familienbesuche durch die ganze Republik fahren, um Leute zu treffen, die man eigentlich gar nicht leiden kann.
Ja.
Wo es dann halt auch noch, das weiß man ja auch, die Auseinandersetzungen innerhalb der Familie steigern sich ja auch, Gewalt, Misshandlungen und so, auch das ist statistisch belegt.
Deswegen das Wort besinnlich ist, glaube ich, fehl am Platz bei Weihnachten.
Und ich glaube, dass da aber diese Filme und diese Lieder halt auch noch damit dafür sorgen, dass da ein Ideal, ein Popanz irgendwie erzeugt wird, dem man ein bisschen nacheifert, der eine Wahnsinnserwartungshaltung erzeugt, einen Wahnsinnsdruck erzeugt. Das muss doch jetzt schön sein und es muss jetzt so sein und es muss besinnlich sein. Und es funktioniert halt aber nicht, weil die Leute alle total am Ende sind. Und Familien ist ja eh ein explosives Ding.
Ja, ja. Da muss ich auch nochmal einhaken. Es gibt Leute, habe ich es gelesen? Ich weiß gar nicht. Dass die romantische Komödie, die romantische Komödie ist zerstörerischer als Pornografie.
Ja, das glaube ich sofort.
Weil dieses Ideal, also Mr. Right und der ganze Ami-Scheiß, ich glaube eh, dass das viel Ami-Scheiß ist. Jetzt, wo wir bei Stress und so sind, kannst du dich an schiefgegangene Geschenke erinnern?
Nee, eigentlich nicht, aber ich musste mit meinem Sohn vor kurzem lachen, als wir über Weihnachtsgeschenke gesprochen haben und wir haben in einem Buch, das ich ihm vorgelesen habe, viel das Wort Weichpakete und wir mussten beide so lachen, weil wir beide genau wussten, was Weichpakete sind, ohne dass wir die Erklärung abgewartet haben.
Mandarinen.
Nee, Socken.
Und ah, ja, ja, ja.
Weichpakete, wusste er schon mit 7 Jahren, sind die, die man am wenigsten will, wo man immer so tun muss, als, ja, danke und so. Und
kann man immer Brüche.
Sofort legt man es weg. Und
ja.
Also, wenn man schon sieht, so, man sieht ja schon auf den ersten Blick, wo sind die geilen Pakete
die und welche sind
die Weichpakete. Ja, hatte ich ja nie, aber.
Ja.
Und das Zweite war zwar jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber wo wir gerade bei Paketen und Formen sind, fällt mir in letzter Zeit öfter auf, wenn ich mit Leuten in unserem Alter mich unterhalte, war man ein Playmobil-Junge oder ein Lego-Junge?
Ich war Playbig.
Das ja, das ja, hatte Playbig, ich auch ein paar
Playbig. Das war eigentlich besser, man konnte mehr bewegen. Mhm. Ich habe Playbig, Indianer und Cowboy, habe ich immer gesagt. Und ich habe einen Saloon, habe ich immer noch. Also wenn wir mal gemeinsam spielen wollen.
Playbig ist aber auch wie Minidisc, ja? Ist auch aus falschen
Ja, okay, ich meine, ich bin ja auch gern mal exklusiv. Playbig fand ich super und Lego gab es natürlich auch. Ja. Irgendwann bin ich ja Lego-Raumfahrt verfallen, aber ja. Ich erinnere mich, in den 70er gab es irgendwann Playbig, gibt es noch Fotos, wie ja, ich strahlend. Fantastisch. Ja. Habe ich heute noch.
Weil ich war ein Playmobil-Junge. Ich glaube, für Mädchen galt das mit Lego ja nicht so, deswegen sage ich Junge. Also Playmobil und habe natürlich auch noch einiges und habe das ja meinem Sohn schon weitergegeben. Der ist ja jetzt mit 2 schon mit meinen alten Playmobil-Sachen aufgewachsen und es fährt halt jetzt den Playmobil-Trip total weiter, studiert den Playmobil-Katalog, schreibt schon im Juni den Wunschzettel, was er sich vom Playmobil wünscht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin halt nach wie vor extrem anfällig für diesen Playmobil-Quatsch, der ja mittlerweile interessante Lizenzen auch für Erwachsene haben, Asterix und Zurück in die Zukunft und solche Sachen.
Ja, ja.
Und das macht es natürlich sehr schwierig für mich, da Maß zu halten,
ja, ja.
Nicht komplett durch.
Es gibt auch das Simpsons Haus, kostet ein Heidengeld. Und ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob das jemand einfach gebaut hat, das Beatles Apple Gebäude, auf dem sie oben gespielt haben. Ich wollte es kaufen, aber ich glaube, es hat irgendjemand privat gebaut.
Ist Playmobil
oder Instagram. Scheiße, Lego.
Ja, Lego. Klingt mir eher nach Lego.
Zu Lego gab es übrigens auch das Minidisc-Äquivalent, das hieß Polly. Die waren weiß und so rot-lila. Ich weiß nicht, ob wir sie letztes Jahr endlich weggeschmissen haben. War bei uns immer in so einem leeren Farbeimer, der zweckentfremdet wurde. Bei uns gab es ja die Lego-Tonne. Da waren dann alle Steine drin. Und wenn ich Slalom imitiert habe durch unsere Mietsblock-Wohnung, habe ich unter anderem die Lego-Tonne hingestellt und habe die dann umkurvt im Slalom. Ich war immer Ingemar Stenmark und der musste auch immer gewinnen.
Toll.
So war das.
Ja, misslungene
Geschenke. Misslungene Geschenke. Ich will jetzt, also ich bin ja wie Holden Caulfield in Catcher in the Rye. Da steht mal drin, immer wenn ich ein Geschenk bekomme, werde ich traurig. So war ich, deshalb konnte ich nie, im Gegensatz zu dir, ich erinnere mich, dass du manchmal schon wütend wurdest, wie jemand so wenig denken kann, wenn er was schenkt. Das war mal ein interessantes Gespräch. War ich völlig entsetzt, weil ich habe mal zum Kindergeburtstag das Buch, das Schneiderbuch, es gab immer Schneiderbuch,
ja, Burg Schreckenstein. Ja, ja. Wer jung ist, liebt das Schneiderbuch.
Ja, Burg Schreckenstein und vorne immer dieses Buch gehört, geschenkt von. Und mein Fußballkollege und Grundschulklassenkamerad Heiko Gresslin, habe ich schon eben immer gesehen, schenkte mir das Buch Experimentieren mit Magnetismus. Es sieht heute noch aus wie neu, weil ich war jetzt nicht so der, wie hieß das, Chemiekasten, da gab es doch immer sowas.
Ja, 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 Chemiebaukasten. Ja,
da gab es irgendwas für so die Nerdkinder. Ja, ja. Und dann immer bei MB präsentiert, das Kind, das mit dem riesen Schlegel auf einen Gong haut. MB präsentiert, Slotter.
Wahnsinn.
Und so. Und dann halt stundenlang 4 gewinnt und so. Jedenfalls schiefgehende Geschenke. Mein Bruder, da waren wir schon weit über oder Mitte 20 oder so, der ist ja manchmal so, also mein ältester Bruder, der redet gern mal über was dauernd, um irgendwie durch Wiederholung zu nerven. Also nicht der, der mir Lieder ins Ohr flötet, sondern der andere. Wir waren mal an Halloween im Europapark und da gibt es noch Videoaufnahmen, wo er die ganze Zeit sagt, hab extra Knoblauch gegessen. Also das geht einem schon auf den Sack, obwohl das nur 5 Minuten geht. Und der hat irgendwie, als der erste Jurassic Park rauskam, immer nur von Jurassic Park redet. Dann bin ich in den Spielwarenhandel und habe ihm eine DIN A3 PVC Tasche mit Bändel, also so halb durchsichtig mit dem Jurassic Park Logo, so in gelb und schwarz, gekauft und habe gedacht, sichere Bank. Er packt das Ding aus, kriegt einen Lachkrampf und setzt sich auf den Kopf. Da gibt es noch Fotos. Und ich so, oh, ich glaube, irgendwas geht gerade schief. Es gab dann keinen Ärger oder so, aber er hat sich einfach totgelacht und hat sich nicht unbedingt gefreut. Ich habe früher immer einen Ekel gehabt vor Knöpfen mit Rundkragen. Mhm. Das hat mich geekelt. Also ich habe irgendwann jemanden kennengelernt, der hat sich auch immer vor Krägen und Knöpfen geekelt als Kind. Bei mir war es ganz schlimm, aber meine Eltern haben mich manchmal bei zu hohen Festtagen ein viel zu enges Synthetikhemd gequetscht. Und ich so, nett, eklig. Und dann kriege ich eines Weihnachtens, ich war glaube auch Ende 20 oder so, von meiner Mutter einen Schlafanzug, Rundkragen mit Knöpfen. Und sie hat mir schon zum Geburtstag mal eins geschenkt. Und ich erinnere mich, dass ich auf dem Zeltlager mich einmal vor einem Ministranten geekelt habe, weil der, glaube ich, 8 Tage lang dieses Rundkragenknopfhemd oder T-Shirt anhatte. Und das war ja so schon schlimm, aber dann hat er das nie gewechselt. Ich weiß noch, das war furchtbar. Hätten wir mal mit einem Psychologen besprechen müssen. Jedenfalls, ich so, ah ja, danke, Schlafanzug kann man immer brauchen. Ein Jahr drauf, den gab es bei Chibo. Ein Jahr drauf kriege ich genau den gleichen Schlafanzug. Nochmal. Oh ja. Und dann habe ich mich zu einer Sache hinreißen lassen, ich nenne es jetzt mal vernichtende Kritik. Ich sage zu meiner Mutter, ha, danke, den hast du mir letztes Jahr schon mal geschenkt. Das war meine Kritik. Meine Mutter hat es geleugnet und das war es dann.
Das ist wie bei Club der Toten Dichter, wo auch jedes Jahr dieses
Schreibset. Das fliegende Schreibset, das erste unbemannte fliegende Schreibset. Ja, fantastisch. Sonst gibt es natürlich wenige Katastrophen, woran ich mich erinnere, wo man. Also ich rede jetzt nicht von den Geschenken für meine Frau, die spare ich hier extra aus. Aber ansonsten gibt es ja, habe ich schon oder so. Das ist aber meistens bei Geburtstagen oder so. Oder?
Ja, ja, schwierig natürlich. Ich tue mich eh schwer mit Sachen schenken, die mir jetzt nicht so ganz leicht, also dir jetzt was zu schenken, fiel mir jetzt ganz leicht irgendwie, weil du die gleichen Interessen hast. Aber sobald jemand andere Interessen hat, bin ich schon völlig überfordert irgendwie.
Ja, man schenkt auch nichts, was man eigentlich scheiße findet.
Ja, oder wo ich jetzt weiß, der freut sich, der, das bedeutet mir gar nichts, ich kann gar nichts damit anfangen, aber der oder diejenige wird sich drüber freuen, aber da tue ich mich schon wahnsinnig schwer. Also da fehlt mir was im Hirn auch. So, mich da mich da rein zu versetzen. Das
Mitfreuen.
Freude an der Freude. Doch, wenn ich es hätte, wenn ich die Idee hätte und wüsste, okay, das ist jetzt genau so, muss das sein, dann würde ich mich da sehr mitfreuen. Aber ich komme da gar nicht drauf. Es ist eher ein intellektuelles Problem, kein emotionales. Ich komme nicht auf dieses Geschenk dann, wenn ich weiß, der interessiert sich im Grunde für gar nichts, wofür ich mich interessiere.
Ja, dann, ja.
So, dann fällt es mir schwer, jetzt zu sagen, irgendwie ein Deko-Artikel, das würde er jetzt sicher gefallen. Da kann ich dann nicht entscheiden, ist jetzt das gut oder ist das Quatsch? Oder?
Eine Schale so mit blauem Sand. Und einer dreieckigen blauen Kerze drin. Das war ja mal in sowas. Also Dekoartikel, genau. Ganz schwierig.
Ja.
Ganz, ganz schwierig. Ich habe noch eine Sache gemacht, für die ich mich schäme. Ich habe mal ein Geschenk vorher entdeckt.
Kennst du das? Ja, nee.
Fühlt man sich scheiße.
Ja.
Nee, kenn ich nicht. Also ich habe dann die Schallplatte Roger Daltrey Under Raging Moon entdeckt.
Die hat man dir geschenkt?
Die hat mein Bruder mir geschenkt, weil ich wusste, dass da Schlagzeug Soli drauf sind und dann Stuart Copeland zu Ehren von Keith Moon, deshalb Under Raging Moon. Habe ich natürlich immer noch. Ja. Und ich habe sie vorher gesehen und dann habe ich beim Ausbau so, oh cool, habe ich halt gespielt, dass ich mordsüberrascht bin. Habe es aber echt gut hingekriegt.
Okay.
Muss ich sagen. Dann habe ich noch R.E.M. gekriegt, Document Number 5. Das war 1987. Und mein Bruder hat New Order Brotherhood gekriegt, hat ihm aber nie so richtig gefallen, deswegen habe ich sie inzwischen. Das sagt man doch nicht, dass er ihm nicht so richtig gefällt. Das war schließlich ein Geschenk. Und meine Mutter hat Supertramp, also einmal hat meine Mutter eine Platte gekriegt. Supertramp, Famous Last Words, weil sie so ein Fan war von It's Raining Again. Also es gab, glaube ich, nie ein Weihnachtsfest
Wahnsinn.
Ohne Platten.
Ja, nee, das war jetzt bei uns mal wirklich anders. Also ich komme ja auch aus einer Familie, aus einer musikfernen Familie, sagen wir mal. Daher war das kein Thema bei uns.
Ja, schade.
Ja.
Also ich kann, glaube ich, wenn dann was läuft, kann ich sagen, das war Weihnachten.
Ja, ja, das fällt mir ja öfter auf, wenn du so redest. Ich habe das überhaupt gar nicht. Also wirklich, wie gesagt, erste Mal, dass Weihnachten und Popmusik so explizit aufgetaucht ist, ist Last Christmas. Aber ich habe das gar nicht, ich fand es eigentlich immer ein nettes Lied. Ich fand ja die Wham-Sachen eh nett da zu der Zeit. Careless Whisper hat mir ein bisschen besser gefallen. Du hast ja da die Single, gell?
Mhm.
Aber ansonsten, dass das mal so ein Ding wird, irgendwie, damit war ja nicht zu rechnen damals. Wobei das Video und so, sie haben ja schon einiges dafür getan. Aber ich glaube, sie haben da ja wahrscheinlich jetzt selber auch nicht so damit gerechnet, dass das jetzt so durch die Decke geht oder vielleicht doch. Also war ja über 40 Jahre raus und so immer noch.
Jetzt ist es ja wirklich so, dass es schon im Radio und überall heißt, oh, jetzt müssen wir mit der Last Christmas. Also wird jetzt praktisch künstlich was zum Nervlied erkoren und man bringt es gerade deshalb trotzdem dauernd. Ja, ja. Aber Wham selber, ich meine die Single, die ist ja eigentlich total witzig. Mhm. Der Andrew Ridgeley hat einen Elchkopf auf dem Kopf und George Michael ist als Santa Claus mit Geschenken verkleidet und innen drin, das ist ganz toll, da liegt Andrew Ridgeley unter, also im Schnee, der sieht man, dass es eigentlich Styropor ist, unter Geschenken begraben und George Michael weint um ihn. Und hier steht, but all good things must come to an end and countless Wham split stories are, ich kann es nicht richtig lesen, realized as Rudolph Ridgeley is struck down by rabid NME Husky. Also, die machen sich eigentlich wirklich drüber lustig. Mhm. Und das Video dazu, ich habe die Wham-Doku gesehen, letzte Woche. Mhm. Da kommt ja drin vor, dass die sich eigentlich bei dem Videodreh voll besoffen haben. Und meine Frau hat doch tatsächlich eine Handlung erkannt und die mir erklärt, so, ja, jetzt ist die mit dem anderen zusammen. Ja, ich so, was? Ich habe es überhaupt nicht kapiert, weil ich gedacht, das ist nur banal. Mhm. Meine Frau ist halt wesentlich intelligenter als ich. Und was ich interessant fand in der Doku von Wham, ging es darum, dass George Michael sich selber tadelt für seinen Wunsch, dass nicht die Charity-Single Do They Know It's Christmas erster wird, Weihnachten 84, sondern Last Christmas.
Ja. Ja, da ging das ja schon los. Was ist der Weihnachtshit und was ist die Nummer 1 an Weihnachten irgendwie?
Ja, aber er sagt, er hat sich richtig scheiße gefühlt, aber er wollte das. Aber die Geschichte zu Do They Know It's Christmas finde ich
eigentlich... Aber warte mal, stimmt ja? Dass der dem die Tantiemen vermacht hat bis heute irgendwie an dem Lied?
Für UNICEF.
Nicht Andrew.
Also die ersten 5 Jahre geht, glaube ich, alles an UNICEF,
meine ich. Also ich meine, ich hätte gelesen, kommt das nicht in der Doku, dann habe ich es woanders gelesen, dass Andrew Ridgeley von den Tantiemen lebt von Last Christmas.
Echt?
Weil George Michael sie ihm überlassen hat.
Das kann sein. Ich habe Maxi von Andrew Ridgeley, Red Dress, glaube ich, gefloppt. Aber in der Doku kommt heraus, dass Andrew Ridgeley eigentlich am Anfang der war, der von George Michael bewundert wurde. Und Joke, wie man ihn nannte, George Michael, war eigentlich immer der Schüchterne und so. Und irgendwann hat Andrew Ridgeley gemerkt,
der ist besser.
Er ist besser, er schreibt Lieder, für die er ihn eigentlich gar nicht braucht.
Ja.
Und so weiter. Und er hat schlechte Gewissen gehabt, weil er Do They Know It's Christmas nicht auf Platz 1.
Ja, und das war ja dann der zweite Weihnachtssong, den ich aber auch nicht als solchen so richtig wahrgenommen habe, glaube ich, damals. Nur weil Christmas im Titel war, es war halt diese Charity-Single mit den tollen Stars, aber dass das jetzt ein Weihnachtslied ist, in dem Sinn war mir egal oder...
Ja, war natürlich damals so, alle Stars fast... damals waren halt in dem Video. Mhm. Und es gibt ganz viele Dokus drüber und ich finde es auch, wie es entstanden ist, finde ich total super. Habe auch schon viel drüber erzählt. Und dann nach 20 Jahren, 2004, kam eine Neuauflage von Do They Know It's Christmas, die ich noch besser finde.
Mhm.
Und es geht los mit Tom York von Radiohead, wie er ein Klavierthema spielt, sehr monoton, und dann singt Chris Martin. Wunderschön, dann kommt Dido. Und produziert von Nigel Godrich, der angesagteste Produzent war um die 2000er rum und dann kommt noch Robbie Williams und so und The Darkness spielen Iron Maiden-artige Gitarren so und ich finde es eine wunderschöne Version. Dann gab es 2014 nochmal eine zum 30-Jährigen, wo man Sinead O'Connor hört, finde ich aber nicht mehr so gut und Bono singt dann plötzlich nicht mehr die Zeile Thank God It's Them Instead of You. Beim 2004er singt das noch.
Noch.
Okay. Er wollte es ja nicht
singen.
Und Der erste, der sang, die haben sich ja in die Hose gekackt, weil so viel Stars an einem Tag, das war ja alles an einem Tag. Wer hat zuerst singt und wer hat zuerst gesungen? Tony Hadley von Spandau Ballet, obwohl Paul Young als erster singt. Mhm. At Christmas time. Ich könnte jetzt alle imitieren, die da singen. Ich finde es wirklich schön.
Okay.
Ja, und auch das Video, das ist halt ein Zeitdokument. Und dann singen sie es noch im Juli beim Live Aid Auftritt. Ist sogar auf der Single drauf als Live-Version. Mhm. Total chaotisch. David Bowie singt dann plötzlich. Aber cool. Also man kann ja sagen, das war ganz zynisch und so, diese Single. Aber ich fand es trotzdem irgendwie.
Ja, schönes Lied, auf jeden Fall.
Ja. Geschrieben von Mitch Ure. Mhm. Und der Text von Bob Geldof. Mhm. Speaking of Weihnachten, am Boxing Day 1967, glaube ich, haben die Beatles ihren ersten Flop gelandet mit Magical Mystery Tour. Ui. Wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag, also Boxing Day, ausgestrahlt, allerdings auf Schwarz-Weiß. Mhm. Und da funktioniert dieser absurde Film natürlich nicht.
Ja.
Und die Kritiken waren vernichtend.
Mhm. Tja, okay. Ich komme mal zu meinem
Platz 3.
Platz 5 noch, den habe ich ja übersprungen. Stimmt. Slade, Merry Xmas, everybody. Und was hier, mir ist es eigentlich als Weihnachtslied total egal, dieses Lied, aber es ist ein wunderschönes Lied.
Ja.
Wahnsinnsmelodie. Und ich habe ja öfter schon diese famose Slade Live-Platte on Stage von 82 erwähnt. Da gibt es eine Stelle, wo das Publikum 1,5 Minuten einfach dieses Lied ohne Band
irgendwie ja,
drin intoniert.
Das ist eigentlich wie Football's Coming Home dann.
Ja, so ein Lied ist es. Und was ich ja geil finde, Slade, das zieht ja jetzt eher, ich denke da an so ein nordenglisches, hauptsächlich männliches Biertrinkerpublikum. Ja, und die grölen dieses ganze Konzert mit und freuen sich. Und Slade haben ja bezeichnenderweise einen Song, der heißt When I'm Dancing, I Ain't Fighting. Und das war, glaube ich, das Ding irgendwie. Man muss diese Leute am Singen halten, dann bleibt es friedlich.
Und am Trinken.
Und die Engländer singen ja gern. Und dann singen die einfach mal zwischen zwei Liedern 1,5 Minuten lang dieses Lied und die Band steht, glaube ich, noch dabei oder dirigiert vielleicht dazu und dann kommt irgendwie was völlig anderes danach. Die spielen es einfach gar nicht.
Ja, das finde ich wieder cool. Also dieses, wenn Weihnachten irgendwie aus der Fuge gerät, das finde ich dann wieder cool und nicht so ums Verrecken auf besinnlich, sondern... Das finde ich gut. Also da spreche ich jetzt nicht von Weihnachtsmärkten, das ist ja fast ein Imperativ ab Ende November, wenn man irgendwie Konzert macht. Ich habe vor kurzem ein Konzert gespielt, organisiert von irgendeinem Verein in einem Nachbardorf. Da war niemand. Das war unglaublich. Das war zwar auch als Feuerzangenbowle und so pseudo-weihnachtlich. Und wir haben halt gesagt, sieht aus wie im Cavern Club. Da waren, glaube ich, 10 Leute, weil halt in Kensing Weihnachtsmarkt war. Und dann, da kann ich nicht, der ist Weihnachtsmarkt. Dann stehen die da 5 Stunden.
Das ist auch so ein Ding aus den letzten 15 Jahren oder so, dieses Weihnachtsmarkt-Ding. Das grassiert doch auf eine Art und Weise, die es auch nicht gab.
Jedes
in der Form.
Es ist unglaublich.
Und es ist, der Weihnachtsmarkt an sich ist ja eine komplette Witzveranstaltung irgendwie. Also du kaufst halt irgendwelche Sachen aus Filz oder Stroh, die man nicht braucht. Oder ich weiß gar nicht, was soll denn das? Und dann steht man ansonsten da, trinkt Glühwein, der einem nicht schmeckt.
Alle
stehen gleich da irgendwie mit dieser Tasse und blasen
Lumumba so in die Tasse rein.
Und... Also mir ist dieses Konzept Weihnachtsmarkt ein völliges Rätsel. Wenn mir jemand sagen wird, komm, das machen wir, das ist eine super Idee, würde ich sagen, das ist das Schwachsinn, da kommt doch keiner.
Warum? Also ich war noch nie auf so viele Weihnachtsmärkte wie dieses Jahr, weil ich war mit meiner Kollegin Gloria in Baden-Baden in einer Frida Kahlo-Ausstellung, aber allerdings mit nachgemalten Frida Kahlos. Das war absurd, aber super liebevoll gemacht. Und dann sind wir natürlich auf den Baden-Badener Weihnachtsmarkt mit einer Weihnachtskrippenausstellung und man hat gemerkt, man ist jetzt in einem Ort, wo das Geld zu Hause ist, also viele aufgebrezelte alte Frauen und so, rostiges Metall-Deko-Material und so und also wirklich für Haute-Volée, haben wir früher gesagt.
Okay.
Und dann gibt es natürlich den in der Ravenna-Schlucht, der ist aber wirklich...
Das ist furchtbar.
Das ist wie Polarexpress.
Ja. Also, das sieht auf den Bildern so toll aus.
Ja. Ja.
Aber da, ich meine, was willst du denn? Du gehst halt hin, fährst da mit dem Bus hin, du kannst ja nicht mal parken irgendwie, dann
da stehen sie auch Glühwein
in diese und dann trinkst halt einen Glühwein und aber mehr kannst du ja nicht machen. Und da kommen die ja von überall hergefahren.
Ja, das stimmt.
Die kommen aus ganz Deutschland, fahren sie busweise dahin, parken dann irgendwo ganz anders mit dem Bus, weil du kannst nicht davor parken. Dann fahren so Shuttlebusse, da drücken sie rein, stehen irgendwie, es ist der komplette Irrsinn.
Gibt es eigentlich Schneekanonen in der Ravenna
Schlucht? Nix. Es ist halt einfach nur diese Brücke da und das Licht.
Ja, es wirft der Märklin Eisbahn, aber ich meine, Schneekanone wäre doch jetzt mal eine Idee.
Ja, ist mal so eine Mühe.
Ich meine, Umwelt also ist ja eh egal.
Naja, ist wurscht.
Deswegen Schneekanonen. So, Platz 2
sind wir. Platz 3 habe ich jetzt, auf Platz 3 habe ich Fairy Tale in New York. Ich fand ja eigentlich auf New York, ich fand es ja eigentlich das schönste Lied.
Ich wundere mich jetzt.
Ja, ich habe hier aber Gründe, warum ich es nicht als
schönste. Wer hat den Sarg getragen von Shane McGowan?
Oh, ich weiß es nicht.
Johnny Depp. Also nicht alleine,
sondern okay. Mit. Das wär jetzt noch was gewesen. Ich habe hier im Vorwort oder als Ankündigung, das, ich habe ja eine Geschichte draus geschrieben.
Jetzt hast du sie da.
Lied und jetzt habe ich es hier. Nächstes Jahr schenken wir uns nichts. DTV, Weihnachtsgeschichten. Markus Orts hat da veröffentlicht, Horst Evers, Ewald Ahrens und unter anderem auch ich. Und ich habe eigentlich geschrieben, diese Geschichte basiert auf dem schönsten und berührendsten Weihnachtslied der Welt und der Verlag hat es dann geändert auf einem der schönsten und berührendsten
Weihnachtslieder. Das für Penner.
Fairy Tale of New York von den Pogues.
Jetzt muss er schreiben, dem drittschönsten Weihnachtslied aller Zeiten.
Und ich habe halt da, also das Lied erzählt ja die Geschichte, es beginnt in der Ausnüchterungszelle, da ist so ein alter Trunkenbold, der singt ein altes irisches Volkslied und der Ich-Erzähler ist eben da auch in dieser Zelle, dreht sich zur Wand hin und denkt an ein Weihnachtslied, das er verbracht hat mit einer Frau, Mary, und zwar in New York und erzählt halt diesen Weihnachtsabend. Sie gehen dann, sie sind im Central Park, da spielt die Kapelle des New York Police Department, die Polizei ja an der Ostküste, traditionell in irischer Hand auch, und die haben dann eben ihre irische Kapelle dann da und die spielen und sie tanzen dazu, die Leute, und singen und dann gehen sie alle in den Pub und irgendwann kommt noch My Way von Sinatra und alle haben feuchte Augen und alle trinken und sie schwören sich irgendwie die ewige Liebe und irgendwie, du bist meine Traumfrau und wir werden es schaffen und Broadway wartet nur auf mich. Und dann kommt ja sie, ihre Stimme, Kirsty McCall,
von einem Motorboot überfahren.
Oh, Jesus.
Ja.
Und sie, und das ist ja dann Jahre später, wo sie ihm halt vorwirft, du hast mir meine Träume gestohlen und du, mit dir kommt man zu nichts irgendwie und so weiter. Und er sagt immer noch so, nee, du bist die Tollste und so, aber er ist halt ein Versager und ein Loser und sie hat auch nichts geschafft. Und dann kommt halt die Abrechnung und dann beschimpfen sie sich eigentlich nur noch. Und ich habe aber dann ein märchenhaftes Ende daraus gebaut, aus diesem eher pessimistischen Ende in dem Lied, habe ich dann ein schönes Happy End daraus gebastelt.
Lese ich mir durch.
Genau. Und das ist ein Märchen auf St. Pauli, heißt die Geschichte. Und das Lied ist natürlich schön. Und das Video ist toll auch, dass es dazu gibt und berührend. Und es ist halt ein untypisches Weihnachtslied, weil es halt klingt wie ein irisches
Volkslied. Ja, es ist super. Also, ja. Wunderbar. Mit wem war Kirsty McCall verheiratet?
Weiß ich nicht.
Steve Lillywhite. Was lachst du jetzt? Das ist doch Basic Wissen.
Ja, du hast schon mal gesagt, ich hätte es wissen müssen.
Ja, also das schlimm. Ist, ja. Auf der letzten, auf der Comeback-Abba-Platte, Voyage, ist ein Weihnachtslied drauf. Das heißt Little Things. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man Abba-Kitsch verzeihen kann. Weil sie ja eigentlich.
Also bei Move On nicht. Aber hier
ja, aber sagt schön, man jetzt gerade nicht genug. Irgendwie. Ja. Ja, es ist fast, also es könnte ein Soundtrack zu so einem amerikanischen Weihnachtslied sein. Aber der Kinderchor, der am Schluss kommt, also sind eigentlich alle Klischees mit Geschenken und die großen Augen der Kinder und so. Der Kinderchor, der singt in dem Lied Little Things, ist von derselben Schule wie der Kinderchor in I Have a Dream. I have a dream. Das ist doch Wissen, das man braucht. Ich bin sehr stolz, dass ich das wissen darf. Das ist jetzt. Ich fühl mich ausgelacht.
Nein, ich fand die Formulierung nur so schön.
Ach so.
Nee, toll, alles klar. Okay.
Gut. Ja. Einer der besten Weihnachtsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, abgesehen natürlich von Tatsächlich Liebe, war A Christmas Carol. Und zwar war das so halb halb animiert, halb echt. Und diese Charles Dickens Story, die gibt es ja auch von Muppets und was weiß ich. Und diese,
das ist eine tolle Geschichte,
diese,
muss man sagen.
Ja, diese düsteren Sequenzen, die sind unglaublich. Mhm. Also man kann durchaus Weihnachtsfilme schauen.
Ja.
Und ich meine, Weihnachten geht ja mit Advent einen Monat lang. Das ist ein Zwölftel des Jahres.
Ja. Es gibt auch eine schöne, damals fand ich sie schön, so eine 80er-Jahre-Fassung von dieser Christmas Carol-Geschichte mit Bill Murray als Ebenezer Scrooge. Die Geister, die ich rieche.
Genau, genau, genau. Ja. Das kam auch in diesem MTV-Dingsbums. Ja. Es gibt einen Film, der auch an Weihnachten spielt. Da wird viel unter Mistletoe geküsst mit Kevin Pollack, der ja jetzt in Miss Maisel alt ist. Und Karl. Der Film heißt Ein verrücktes Paar mit Jack Lemmon, Walter Matthau. Und ich finde den Film super. Und da macht noch mit Anne Margaret, die mit Elvis in Viva Las Vegas spielt.
Ja.
Und beide kämpfen.
Das ist auch ein Weihnachtsfilm, ja.
Ja, ja.
Stimmt.
Und ich fand den damals immer super. Mhm. Liegt viel Schnee und der Vater von Jack Lemmon im Film war ein 94-jähriger Schauspieler, der dauernd versaute Sachen sagt.
Ja, ja, ja,
und Walter Matthau möchte Jack Lemmon mit einem gefrorenen Fisch erstechen.
Ja.
Das finde ich natürlich ein super Tod, von einem gefrorenen Fisch erstochen werden. Das finde ich super.
Mhm.
Es gibt noch von den Descendants ein Weihnachtslied, das heißt Christmas Vacation.
Mhm. Punk.
Punk.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, ob du auf Platz 1 das Lied hast.
Ich bin erst auf Platz 2.
Ah, stimmt.
Aber Punk,
das, weil passt. Es geht an mir viel durch die Lappen. Ja. Oh, das gab es ja auch noch.
Nein, ich habe wirklich, und zwar muss ich jetzt was erzählen noch. Ich habe vor drei Abenden ein unfassbares Fernseherlebnis gehabt. Man denkt ja immer, man hat schon alles gesehen. Und es kann einem so richtig nichts mehr aus den Latschen hauen. Aber ich gucke gerade eine Serie, die allenthalben höchst gelobt wird. Im Musikexpress jetzt im zweiten Jahr in Folge Serie des Jahres auf Disney. The Bear, King of the Kitchen. Und da gibt es in der zweiten Staffel eine Weihnachtsepisode, ein Weihnachtsessen. Die Folge geht 1 Stunde 10 Minuten und es ist mit das spektakulärste, spannendste, lustigste und unfassbarste, was ich jemals gesehen habe im Fernsehen. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, der Citizen Kane, der Sergeant Pepper, die Mona Lisa der Fernsehunterhaltung. Mehr geht nicht. Es ist so unfassbar geschrieben, gespielt, erzählt, gefilmt. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man sowas hinkriegt. Ich saß da drin, 1 Stunde 10 Minuten, meine Frau ist eingeschlafen. Ich denke die ganze Zeit, die ist wach neben mir. Dann irgendwann redet sie, sagt sie so, ist schon vorbei und ich komme aus einer Parallelwelt zurück und weiß gar nicht, wo ich bin und wer ich bin. Und ich dachte, ich bin jetzt in dieser Familie drin. Es ist ein Weihnachtsessen, das komplett eskaliert.
Oh, das klingt gut.
Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es noch nie gesehen hat. Und es ist so spannend, weil man weiß, es eskaliert und man denkt immer, nein, 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 sie kriegen es noch hin. Und dazwischen ist es wieder lustig und es ist, und man kennt natürlich die Figuren jetzt, man hat die sehr verfolgt über die ganze Serie und man erfährt aber nochmal so viel Neues und es ist so unfassbar. Es ist überraschend und immer wieder unerwartet, dass man nicht fassen kann, wie geil das ist. Und was mir da aber auch, was mich so fasziniert hat, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Familienfeste, wo es eskaliert oder wo du das Gefühl hast, es ist auch immer am, es ist immer an der Grenze, ja, und es braucht alles, um es irgendwie zu verhindern. Wo man so merkt, wer triggert jetzt wen? Wo sind die Baustellen? Wo sind die neuralgischen Punkte? Und wer verliert die Fassung als Erster und haut Sachen raus, wo alle anderen dann so, ja, wo der andere sich wieder getriggert fühlt? Oder ist man es am Ende selber, der irgendwelches Zeug erzählt und schon die Blicke sieht so und die Frau, nein, nein.
Ja, Dritte unterm Tisch. Also ich kenne das schon. Ich bin einmal böse in die Bredouille geraten, weil es ging um Handy schenken. In welchem Alter? Und dann gab es auch ein iPod als Geschenk und dann sagt der Schenkende, ja, da ist noch so ein Videospiel drauf. Und dann bemerke ich nur, ah, das wussten wir aber nicht, weil ich ja immer Suchtwitter bei den Kindern und fand es dann nicht so gut.
Mhm.
Und dann ging es hinterher um Handy und dann habe ich meine Bedenken geäußert. Ich glaube, es gab nicht mal eins, an dem Abend, dann habe ich halt gesagt, ja, Hirnforschung, also nicht immer Manfred Spitzer, aber überhaupt Hirnforschung, Handys im frühen Alter, was weiß ich, vierte oder fünfte Klasse, finde ich nicht gut. Dann wurde am anderen Ende des Tisches gesagt, das ist halt so heute. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja eigentlich kein Argument und so. Und dann fiel der Satz, Klaus, du bist extrem. Dann habe ich zwei Möglichkeiten gehabt.
Ja.
Entweder drehe ich durch oder ich wahre den Familienfrieden. Das ist mir so halber gelungen, aber dann ist irgendwann mein Sohn, glaube ich, heulend weggerannt, weil er durch das Gespräch, an dem ich mich jetzt gar nicht so unbedingt als der Schuldige fühle, dass er gemeint, jetzt wird ihm alles vermiest.
Ja.
Und das war sowas, aber man muss da extrem vorsichtig sein.
Also ich habe in dieser Episode war es dann auch so, dass man eigentlich bei jedem immer gedacht hat, sag's nicht, steh auf, geh einfach, sag's jetzt
ja,
nicht,
ja.
Sag es nicht. Und ich kenne dieses Gefühl so gut, ja, wo man denkt, wo man bei Familienmitgliedern denkt, sag jetzt das nicht, sag's nicht, was du sagen willst, mach's einfach nicht. Man tritt, man versucht irgendwas oder sich selber auch irgendwie, nee, das sag's jetzt nicht, jetzt stehst einfach auf und gehst raus. Ja, eine Minute später kommst du wieder rein, dann ist wieder okay. Nicht sagen.
Ja, ich meine, es ist, ich habe das Gefühl, dass ältere Menschen, das mache ich gerade, also die Erfahrung, im Alter immer Dinge sagen, die sie eigentlich nicht sagen müssten.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe nach Italien über Silvester und vielleicht hängen wir zwei Tage Rom dran, dann sagt meine Mutter, als ich sie heute erzähle, das ist aber dann ein teurer Urlaub.
Ja, aber das machen nicht nur Ältere. Das ist ja was, was man unter, was viele Leute machen, unbedacht rausschwätzen. Also ich beobachte es schon auch. Das ist auch unter Müttern so.
Ja, und das ist doch, war doch jetzt nicht schlimm. Ich meine ja nur. Also ich meine ja nur, ist eh das Schlimmste.
Jedenfalls das Lied,
um
das es eigentlich geht, sind natürlich die Ramones mit Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Weil das wird ganz am Anfang von dieser Episode wird es 20 Sekunden angespielt und dann verschwindet es aber wieder hinter Dialog und das ist auch so geil. Ja, das ist es, man bringt halt die Ramones, aber nach 20 Sekunden ist schon wieder weg. Bevor das Lied losgeht, kommt wieder
Dialog. Reicht ja, oder weiß man ja,
wo es angeht. Und ich dachte, oh, wer ist es? Und dann habe ich echt noch eine Weile drüber nachgedacht, weil es kurz klingt wie Elvis Costello, das Intro. Dann sind es natürlich die Ramones und aus aktuellem Anlass jetzt für mich, weil ich diese Episode so toll fand und Weihnachten jetzt wieder mit Familienzusammenkünften und vielleicht Eklas, hoffentlich nicht, jetzt ins Haus steht, die Ramones mit I Don't Wanna Fight Tonight.
Jetzt bin ich überrascht. Ich habe gedacht, jetzt kommt Kate Bush mit December Will Be Magic.
Nö. Das habe ich überhaupt nicht in der Liste.
Findest du gut? Nicht gut?
Wo ist denn das drauf?
Eine Single.
Single
only, December will be magic. Ich habe sie doppelt, ich kann sie dir, oder habe ich sie von jemand anderem verschickt?
Also da muss ich jetzt echt sagen, dass ich das nicht kenne.
Ein sehr, sehr schönes, frühes Kate Bush Lied, December will be magic.
Wahnsinn.
Super.
Kenne ich nicht.
Echt? Ja. Verrückt.
Und ich hatte ja die Best of auch, the whole story, da war es auch nicht drauf.
Nein, da war es auch nicht drauf. Ja. Also das wundert mich jetzt, es war so ähnlich wie, wo ich mal mit The Brothers irgendwo saß. Dann habe ich irgendwie erzählt von The Only Living Boy in New York von Simon Garfunkel. Ich glaube, ich habe es mit meiner Frau gespielt. Und dann haben die Brothers gesagt, sie kennen das Lied nicht.
Die haben ja keine Ahnung.
Dann habe ich gesagt, ihr seid Pop-Beauftragte von Freiburg. Ihr kennt The Only Living Boy in New York nicht. Wo es darum geht, dass Art Garfunkel irgendwie nach Südamerika fliegen muss zu Dreharbeiten. Und Paul Simon hockt in New York und denkt, oh, Arschloch. Verrückt.
Ja, da ist man mal überrascht.
Ein anderer Weihnachtsfilm, Nightmare Before Christmas. Wir haben darüber gesprochen.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Also das ist ein Musical, ist schmäler das Vergnügen. Aber er ist natürlich von Puppen und Handlung ganz, ganz toll. Ich zeige ihn manchmal in der Schule, aber das Gesingen nervt mich extrem. Da singt auch, wie heißt der Williams, der Deutsch-Amerikaner... da war in den 80ern ziemlich bekannt. Ich weiß welcher.
Ron Williams?
Ron Williams. Ja, der singt diesen nicht Nicky Graus, sondern diesen Bogeyman. The Bogeyman. Den singt er.
Okay. Oh ja. Mich hat der nie interessiert, der Film. Irgendwie ja, Puppen und alles.
Ja, aber die Puppen sind fantastisch. Und die Geschichte, dass halt der, also es soll der Jack O' the Lantern, gibt es ja von Halloween die Geschichte, ja, wo das herkommt, war auch immer im Englischbuch und so, der möchte dem Phänomen Weihnachten auf den Grund gehen und kidnappt dann Santa Claus, kidnappt den und klebt sich ein Bart an und reitet dann mit skelettierten Rentieren zur Erde und schenkt dann natürlich abgeschlagene Köpfe und alles und ist dann voll überrascht, dass die alle durchdrehen, ob der Geschenke. Und da sind super Figuren dabei und super Gags und so. Okay. Teilweise ist auch ein bisschen mit dem vielen Gesinge und so, aber super Ideen, super Ästhetik, super T-Shirts, super Merch. Ja. Was Weihnachten und Schiefgehen betrifft, da ist ja einer unserer Lieblingssatiriker ganz weit vorne, nämlich Gerhard Polt,
ja,
mit, Achtung, der Weihnachtsneger. das ist auf, ich weiß nicht, auf welcher CD das drauf ist, auf Leberkäser Weide, also ich bin mir mal ganz sicher. Jedenfalls, er sagt, ja, wir haben dann ein, das war für die Brot für die Welt, da haben wir einen kommen lassen. Und er hat sich gefreut, ein Spekulatius, also er hat die Ohrwatscheln gespitzt. Er kommt aus Churangrati und sein Vater ist ein König oder so, aber dieser... Dass dieser junge Mensch, also dass der so schwitzt, also das geht ja nicht. Also nächstes Jahr nehmen Indianer. Also so irgendwie, so diese Pseudo-Großzügigkeit. Wahrscheinlich dieser Mensch war wahrscheinlich sogar studiert oder sowas, aber der deutsche Großzügige lässt sich dann in Weihnachtsneger kommen. Und ganz schlimm. Das heißt auch wirklich so, der Weihnachtsneger. Und... Dann gibt's noch, das habe ich letzte Woche in der Schule vorgespielt, von Fast wie im richtigen Leben, Kindermodenschau heißt es, das ist Gerhard Polter Nikolaus, der in einer Bonzenboutique den Nikolaus spielt. Das sind nur so Konsulkinder und so. Und dann sagt er am Anfang zur unvergleichlichen Gisela Schneeberger, die liefert dort super ab, sagt er, sie, Frau Blass, da steht zum Beispiel, sie ist immer stinkfaul, macht keinerlei Hausaufgaben. Und dann sagt er, sie lesen vor, was da drin steht. Und dann kommt es natürlich zum Eklat, wo er das vorliest. Und dann singt der ganze Saal, das Weihnachtsfest wird wunderbar mit Kindermoden aus Uschis Bazar. Und ich habe Schüler, denen habe ich das vor 20 Jahren vorgespielt. Ich mache das immer an Nikolaus und ich habe jetzt auf meinem Handy Sechsklässler gefilmt, die schreien, das Weihnachtsfest wird wunderbar mit Kindermoden aus Uschis Bazar. Fantastisch.
Großartig, ja, gut.
Ja, also das kann man Bildung. In Shownotes machen, diese
ja,
Episode. Und dann gibt es natürlich von Loriot, früher war mir Lametta.
Familie Hoppenstedt.
Ja.
Ja, ganz toll.
Und es gibt von Helge Schneider Weihnachten bei den Vandenbergs. Jürgen, bring doch den Aal mit, der immer so lecker war. Wobei man bei Helge Schneider manchmal denkt, er drückt einfach wie früher, wenn es Kassettenrekorder zu Weihnachten gab, auf Aufnahme und er labert irgendwas. Ja, ja. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war übrigens 1981 oder 82 eine Carrera-Rennbahn. Warst du Carrera oder TCR mit Hans-Joachim Stuck?
Ich glaube, jetzt pass mal auf, ich glaube, ich hatte eine Faller-Rennbahn.
Oh, das war natürlich Faller aus dem Schwarzwald. Ja. Faller gab es auch ganz oft. Faller Bausätze, ja, weil man schenkt ja an Weihnachten nicht Revell, das waren ja immer Kriegsspielzeug.
Oh ja, ja, was mein Vater wollte ja immer, der wollte immer, hat immer geschwärmt von einem Märklin-Baukasten, den er als Kind gekriegt hat, den es auch noch gab bei uns im Haus mit so Metallsachen zum Zusammenschrauben und das gab es aber so in der Form nicht mehr und dann hat er es mal mit einem Fischertechnikkasten versucht, aber das war auch so ein Rohrkrepierer, das hat man ja überhaupt nicht gezündet.
Es gab auch statt Märklin Kibri. Oder statt Faller. Also irgendwie, doch, ich glaube, also völlig abartig. Das war aber von meinem Kumpel, der hat gesagt, sein Lieblingsauto sei Lada. Das geht ja auch nicht. Jedenfalls habe ich einmal den Bahnhof Bad Hersfeld geschenkt gekriegt und habe den dann zusammengebaut. Der ist ganz toll. Nebenher lief Udo Jürgens, seine größten Erfolge, also die 60er-Jahre-Lieder, 1000 Träume und so, ganz toll. Und dann fiel mir der Faller-Spezialkleber um. Und ich habe Teppichboden im Zimmer gehabt und ab dort war halt dort ein Fleck, wie man eigentlich nur aus Schlafanzügen im Teenie-Alter kennt. Falls du weißt, was ich meine. So war das damals. Also Faller war auch sehr beliebt unterm Baum. Ja. Aber gell, so Airfix oder Revell hat man nicht verschenkt. Nee. So Flugzeugträger oder so.
Ich hatte mal sowas zum Zusammenbauen. Ah, die Titanic hatte ich mal als Modell.
Ist ja jetzt nicht per se was Zerstörerisches.
Nee, war aber ja, ich habe gerade überlegt, was ich habe. Mein Vater war ja nicht so, war ja durchaus aufgeschlossen auch für so, sagen wir mal, Kriegsspielzeug.
Das, das hätte man dann an die Decke gehängt mit Reißnagel oder Tesa.
Wenn ich mir das gewünscht hätte, hätte ich das, glaube ich, gekriegt. Aber ich glaube, das war mir zu diffizil irgendwie.
Ja.
Nicht so der feine.
Ich habe auch nie Geduld gehabt, so für Faller diese schwarze Pappe auszuschneiden, damit, wenn man die beleuchtet von innen, dass die Wände nicht durchscheinen.
Ja.
Und ich habe dann einfach geschätzt, also da irgendwo das Fenster, schnipp, schnapp. Und dann war halt neben Fenster, war dann halt trotzdem hell. Ja, scheißegal. Also ich war dort schon eher schnell als gut, glaube ich. Meine Brüder haben immer nur den Kopf, war schon fertig und alles hing so, so windschief.
Tim Burton halt.
Ja, aber unabsichtlich. Aber die Bastelei, die war schon cool. Ich weiß noch, Carrera Servo haben wir dann bis nachts um drei gespielt, gleich aufgebaut. Und dann hat mein Bruder den unglaublichen Satz geprägt. Ich glaube, die Technik ist noch nicht ganz ausgereift. Und das im Alter von 15 oder so. Weil wenn man den Überholvorgang irgendwie zu nah vor der Kurve gemacht hat, dann kann man nicht mehr in diese komische Rille rein. Und dann muss man halt ständig...
Es gab mit diesen Rennbahnen immer Probleme.
Immer
Ärger. Ich habe ja letztes Jahr meinem Sohn eine Carrera dann geschenkt und dann war schon gleich ein Auto kaputt. Gleich am ersten Abend irgendwie. Schon gleich Galama.
Ja.
Ist immer irgendwas mit den Rennbahnen. Bis heute.
Ja, man billig,
Klump.
Ja, ja, also nur nicht ausgereift. Und dann hätte man sich das Jahr drauf einen neuen Schienensatz oder Trafo oder Steilkurve, auch sehr beliebt. Oder Autos.
Neue Autos,
Habe ich Fahr gehabt, aber irgendwie. Und dann flog manchmal die Karosserie weg und dann musste man die erstmal suchen und so. Aber es war trotzdem total geil und ich habe dort was ganz Unsympathisches gemacht. Ich war nämlich überzeugt, ich krieg diese scheiß 1:60 Carrera Servo Rennbahn und dann kamen meine Eltern heim mittags und haben gesagt, sie haben sie nicht gekriegt und ich hab's geglaubt. Und es war zum ersten Mal, dass ich so wie heutzutage, glaube ich, alle Kinder sind. Ich wollte was unbedingt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, scheiß und so. Unfassbar, habe ich nie gemacht. Und dann weiß ich noch, haben meine Eltern das Ding nicht unter den Baum gelegt, sondern um Sideboard, auch ein Wort, das eigentlich nur in den 80er gab. Sideboard.
Das kenne ich auch gut aus meiner Familie, ja.
Und dann plötzlich sagt mein Vater und meine Mutter, oh, da liegt ja noch was. Aber das war dann im Esszimmer. Und dann wurde es drunter vorgeschoben, nur um mich zu ärgern. Und ich habe dann, glaube ich, so theatralischen Hechtsprung gemacht oder irgend sowas. Aber es war cool.
Ja.
Ne?
Toll.
Noch ein weiterer
Film?
Bitte?
Was hast du noch an Film?
Ich habe noch was an Film, ich habe aber noch ein Lied, das du wahrscheinlich furchtbar findest. Paul McCartney in Wings. Wonderful Christmas Time. Mit diesem wahnsinnigen Synthi-Sound.
Ja. Ist das nicht vom... Ist das Wings?
Ja.
Okay. Ja.
Nee, das ist auch nicht. Das läuft auch immer. Ja. Also das ist eigentlich... Platz 2 hinter Last Christmas. Mhm. Also Filme gibt es natürlich unzählige. Es gab, glaube ich, auch gerade eine Serie, italienisch, die gab es aber auch schon skandinavisch, heißt Ich hasse Weihnachten oder sowas. Mhm. Ist aber nur so Beziehungszeug. Und an Filmen gibt es noch Liebe macht keine Ferien mit Jack Black und
Jude Law. Ah ja, der ist schön.
Chatlu, wie?
Spielt der auch an Weihnachten?
Der spielt auch an Weihnachten. Und alles verschneit in England und so.
Ja, schöner Film.
Ja.
Jack Black.
Ja. Grinch.
Hab nie gesehen.
Ist gut.
Mhm.
Grinch ist gut. Dann Wallace und Gromit, die Techno-Hose, spielt auch an Weihnachten.
Mhm.
Wo der Wallace die Techno-Hose, also damit er nicht mehr mit dem Gromit Gassi gehen muss. Und dann kommt ja dieser Pinguin. Und super.
Mhm.
Techno-Hose ist fantastisch. Ja. Edward mit den Scherenhänden spielt teilweise an Weihnachten.
Mhm.
Und dann gibt es noch Weihnachtsmann und Co. KG. Und der kleine Lord kommt immer an Weihnachten.
Ja, stimmt.
Habe ich nie gekannt bis letztes Jahr und ich finde es super.
Mir ist diese Frisur von dem Kerl immer so auf die Nerven
gegangen. Wenn das dass das ich einzige
nie, nie Lust hatte, diesen Film zu gucken. Der war, es hat mich schon so genervt, wenn er schon immer im Fernsehheft da dieses Kind mit diesem Pagen.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist scheiße.
Jetzt, aber guck ihn nicht an. Aber wer ist Alec Guinness?
Alec Guinness? Ja, er ist wirklich, ja, wirklich gut. Und dann gibt es noch einen, da wird am Schluss jemand ausgegraben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der spielt, glaube ich, auch irgendwo in Skandinavien, der ist auch wirklich gut. Ich habe jetzt nur vergessen, wie er heißt. Auch irgendwas mit Weihnachtswunder oder sowas. Aber der ist wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es halt eine Flut von Weihnachtsfilmen, die halt in Amerika irgendwie die typischen Paare und so. Aber da kommt man immer zurück nach tatsächlich Liebe und das ist halt die Latte.
Ja.
Tatsächlich Liebe.
Ja.
Die da hoch hängt.
Ja, ich habe mir diesen mit Kurt Russell, den ersten, der war nett, den habe ich mit meiner Tochter geguckt. Kurt Russell kann ich mir alles angucken. Der spielt auch einen guten Santa. Einfach, das macht dann nochmal Spaß.
Snakelisten, die Klapperschlange.
Ist ja auch kitschig. Es gibt ja noch so einen Anti-Weihnachtsfilm, Bad Santa, mit Billy Bob Thorne.
Richtig.
Aber der ist auch Quatsch. Also der will das Richtige, finde ich. Aber es ist natürlich trotzdem ein beknackter Film, der einen irgendwie nervt.
Ja.
Und ich fand, oder habe eine Weile mal dann immer halt diesen Chevy Chase, Fröhliche Weihnachten, die Griswolds irgendwie. Aber ich fand halt Chevy Chase witzig mal eine Weile, aber habe jetzt auch schon lange nicht mehr angeguckt.
Henry Rollins spielt an einem Weihnachtsfilm mit und er zerstört, glaube ich, das Weihnachtsfest. Wie heißt denn der? Scheiße, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Jedenfalls hat er in einem seiner Spoken-Word-Auftritte gesagt, dass er dann von Kindern so irgendwie, wenn sie ihn erkannt haben, als der irgendwie so, warum hast du das gemacht und so. Ja, immerhin, ist ja auch gut,
ja, ja,
wenn man dann gut erkannt wird. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Scheiße.
Diese Tradition, irgendwie dem Santa Claus auf den Schoß zu sitzen, macht man jetzt auch nicht mehr heute, oder? Kann man auch nicht mehr bringen.
Höchstens sind die Simpsons. Gehen die nicht in einer Folge, wo sie Knecht Ruprecht kriegen an Weihnachten zum Hunderennen, glaube ich. Das ist auch super. Also sie verlieren, glaube ich, und dann der arme Hund, der letzter wird, der kriecht dann so im Müll rum vor dem Stadion und dann nehmen sie ihn mit. Und es ist dann das schönste Weihnachtsgeschenk.
Ich weiß es nicht.
Knecht Ruprecht, ja, super Name. Finde ich viel besser als Santa's Little Helper.
Dann habe ich jetzt mal noch meine Nummer 1.
Ach, das sind wir noch geil. Okay.
Und zwar ist es It Doesn't Often Snow at Christmas von den Pet Shop Boys. Und ich habe es deswegen als Nummer 1, weil es eigentlich alles zusammenfasst, was wir jetzt hier gesprochen haben. Ich lese mal ein bisschen aus dem Text vor. Christmas is not all it's cracked up to be. Families fighting around a plastic tree. Nothing on the TV that you want to see. And it's hardly ever snowing the way it's meant to be. Like in White Christmas. Year after year, Bing Crosby, Bing Crosby, are you listening to me? Und dann kommt aber der Refrain und die Pet Shop Boys wären nicht die Pet Shop Boys, wenn sie es bei so einer plumpen Kritik ließen, sondern da kommt ja immer noch ein doppelter Boden und eine Wendung. Und im Refrain singen sie dann, it doesn't often snow at Christmas the way it's meant to do, but I'll still have a glow at Christmas because I'll be with you. Und dann wird es ein Liebeslied und dann funktioniert es halt wieder. Und es ist das einzige Christmas-Lied der Pet Shop Boys. Und weil ich die Pet Shop Boys immer toll finde, ist es meine Nummer 1. Aber auch, weil der Text einfach so gut passt zu allem, was ich jetzt hier. Kritisch ist auch zu Weihnachtssongs. The Christmas message was long ago lost. Now it's all about shopping and how much things cost. It's meant to be goodwill as well as synthetic fun. And what is this year's festive number one? Sie hoffen natürlich dieses Lied. War vielleicht auch Nummer 1, ich weiß es nicht.
Marc, ein paar Jahre her. Ich bin absolut enttäuscht von dir. Ja. Von wem hast du Ellenbogen ausgeschnitten und an die Wand gehängt oder den Kopf von Heather Thomas auf ihren Körper? Na? Oder den Kopf von ihr auf Heather Thomas Körper? Wie heißt die Frau?
Ja, ich weiß, wie die Frau heißt, aber hat sie ein Weihnachtslied?
Kim Wilde hat ein super Weihnachtsvideo unter dem Namen Mel und Kim, also nicht die Respectable, sondern Mel und Kim. Und zwar ist Mel ein britischer Schauspieler, der abartig bescheuert aussieht. Und Kim Wilde und er springen in einem weihnachtlich dekorierten Zimmer rum und es ist so eine Art Rock'n'Roll. Ich weiß nicht, ob es Dancing Around the Christmas Tree heißt. Es ist auf jeden Fall eine Coverversion und es ist sehr, sehr lustig und Kim Wilde sieht so aus, dass du damals, glaube ich, gesagt hast, warum ist nicht jeden Tag Weihnachten?
Wann war das?
Ja, MTV hat ja die falschen Zahlen geliefert, aber du musst dir das unbedingt anschauen. Das müssen wir in die Shownotes machen. Ja, ich war auch völlig überrascht.
Ja. Sagt mir nichts.
Ja, du wirst durchdrehen.
Okay.
Ich schätze nicht, dass es am 8. Februar in der Lotterie spielen wird, aber man sieht, dass sie einen Riesenspaß hatte bei dem.
Toll.
Kim Wilde.
Habe ich viel gehört die letzten Tage, Kim Wilde.
Siehst du, aber nicht dieses,
war nicht, dabei.
Nicht dieses Weihnachtslied.
Ja.
Ich finde übrigens die Schlussszene von Tatsächlich Liebe mit dem Lied, ich habe das Lied nicht gekannt.
Hm.
Und weil der Junge so süß ist, der später in Das Damengambit mitspielt.
Ja, und in Pistol spielt er Malcolm McLaren.
Echt? Und er spielt einmal Paul McCartney ganz am Schluss von dem von irgendeinem John Lennon-Film, wie hieß denn der? Nowhere Boy, glaube ich, am Schluss. Kommt er ganz kurz als Paul McCartney. Ja.
Also wie er da Malcolm McLaren spielt, ist fantastisch. Ist echt ein guter Schauspieler geworden. War er damals ja schon.
Ja, ja, super. Also die beste Szene, wo er mit Liam Neeson da hockt und sagt, er ist nicht traurig, weil seine Mutter gestorben ist, sondern weil er verliebt ist. Das finde ich auch. Also ja. das muss man auch erstmal bringen.
Toll.
Deswegen, ich kenne das Lied von Whitney Houston nur aus dem Film und deshalb finde ich das Lied gut. Darf ich?
Ja.
Ansonsten gibt es natürlich viele.
Ja, ich finde Whitney Houston eh gut.
Wenn es nicht gerade I Wanna Dance with Somebody ist. Ich habe hier übrigens The Roger Whittaker Christmas Album. Ich habe Roy Black, Weihnachten bin ich zu Haus. Und ich habe Freddie Quinn, Weihnachten auf hoher See.
Also das war schon bei uns auch ein Ding mit Weihnachten, aber es sind halt immer die gleichen Lieder drauf, oder?
Ja, das finde ich das Seltsame. Aber ich muss unbedingt die Amy Mann Weihnachtsplatte an. Wenn jemand eine Weihnachtsplatte machen müsste, ist, finde ich, Nick Cave.
Mhm.
Weil da kann man sich vorstellen, das könnte irgendwie abgründig werden.
Ich würde es mir trotzdem nicht anhören.
Das ist ja wie Murder Ballads, dann macht er wahrscheinlich irgendwas daraus. Jetzt komme ich zu was? Zu Ehren von Michael Hertwig, dem ehemaligen zweiten Sänger von Im Affekt und Texter. Und ich habe von ihm noch ein Textblatt. Und ich weiß, dass bei Im Affekt vor meinem Eintreten in die Band ein Lied, dass es da ein Lied gab, das hieß Fear of Christmas. Und das habe ich hier als Prosa-Text, den würde ich jetzt mal schnell vorlesen.
Auf jeden Fall.
Den könnte Nick Cave dann vertonen. Ich hoffe, ich kann alles lesen. Ich habe Marx Lesebrille auf und alarmierenderweise sehe ich jetzt extrem scharf. So, die Furcht vor Weihnachten. Ich erinnere mich noch, als du sagtest, dass wir uns wiedersehen würden zur Weihnachtszeit. In einer Luxussuite in einem Hotel, um das letzte Weihnachtsspiel zu feiern. Während des ganzen Jahres stellte ich mir vor, wie du die Tür öffnest mit blauen Lippen und kalten Ohren, mit Schnee in den Haaren und mit einer Kerze in der Hand. Und dann, du kommst rein, shake hands, wir machen dem Stress ein Ende. Tauche die Giftkapsel in Zucker, dann geht sie leichter den Hals hinunter. Wir zünden alle Kerzen an und legen uns unter den Weihnachtsbaum. Dann zählen wir vielleicht die Nadeln und kurz über 1000 Fragen, die... Das kann ich nicht lesen. Ah, kurz über 1000 fangen die Pillen an zu wirken. Die Augen fangen an, sich im Kreis zu drehen. Sonne und Mond auf Schienen. Bis sie draußen die Weihnachtsglocken läuten, küssen wir uns im Todeskampf. Die Nadeln fallen auf unsere leblosen Körper. Aber es gibt nichts, 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 das wir vermissen würden. Das war eine lustige Band. Das habe ich jetzt zu Ehren von Michael Hertwig, der im November verstorben ist, vorgelesen, weil der unglaubliche Texte geschrieben hat. Nur, dass wir hier nicht der Gefühlsduselei verdächtigt werden. Ich glaube, wir sind beide recht kritisch gegenüber Weihnachtsschmalz, der halt irgendwie oktroyiert wird durch amerikanische Filme. Und irgendwelche seltsamen Traditionen, von denen es heißt, das muss man machen an Weihnachten.
Dennoch haben wir Lieder gefunden, die uns doch gefallen und berühren.
Ja.
Filme und Filmausschnitte und Episoden von Serien.
Ja.
Ist eine ambivalente Sache.
Richtig. Und es gibt aber auch das gute Weihnachtslied, wie man Fairy Tale of New York sieht. Und ich finde sogar So This Is Christmas von John Lennon gar nicht schlecht.
Ja. Ja. Also, eigentlich ja.
Was ich schlimm finde, ist, dass immer vor Weihnachten Best-of-Alben rauskommen. Von jedem Penner. Oder Greatest Hits, obwohl es vielleicht einen Hit gab.
Ja, ja.
Oder einen halben. Und dann gibt es. Aber immer vor Weihnachten.
Ja, das Weihnachtsgeschäft.
Weihnachtsgeschäft ist auch ein widerliches Wort eigentlich. Es gibt bei uns eine Tradition. Also, als meine Mutter noch fitter war, hat sie immer gekocht. Es gab immer Schäufele. Und dann hat sie immer Mayonnaise selber gemacht. Und sie war immer der Meinung, wenn man zu viel Mayonnaise isst, wird einem schlecht. Und wir haben natürlich reingehauen, dass es kracht, so mit Esslöffeln reingeschaufelt, diese Mayonnaise. Und jedes Jahr hieß es dann, warum sie denn so wenig Mayonnaise gemacht hätte. Und sie hat dann immer gesagt, euch wird schlecht. Also man konnte die Uhr danach stellen, dass sie dann sagt, euch wird doch schlecht. Und mir jedes Mal, viel zu wenig und so. Das finde ich gute Weihnachtstradition.
Ich habe auch noch eine letzte Weihnachtstradition. Und zwar hat mir jahrelang meine Schwester immer einen Baumkuchen vom Aldi geschenkt. Ich habe da auch eine Geschichte, die ich sehr gern live vorgelesen habe schon dazu. Und von diesem Baumkuchen hieß es auch immer, da darf man nur ganz dünn abschneiden. Und ich habe halt immer so riesen Keidel
oder
Bollen runtergeschnitten und dann hieß es auch immer, nicht so dick. Das war das Äquivalent dazu. Irgendwie darf man noch ganz hauchdünn essen, so ein Baumkuchen.
Das gilt nur für Mortadella. So ein ähnliches Gespräch gab es heute Mittag bei uns, dass es Leute gibt, die anderen vorschreiben, wie dick das Stück Kuchen sein soll.
Ja, ja.
Selbst wenn es der eigene ist, den man dann selber probieren möchte, dann den muss ich dünner. Oder was weiß ich. Und das war heute Mittag so ein Gespräch, dass sich da meine Frau und ihre Freundin aufregten, dass es Leute gibt, die sagen, du musst es so.
Und das ist, glaube ich, an Weihnachten noch viel schlimmer, weil da müssen Dinge dann immer genau so sein.
Ja.
Muss das der Ablauf sein und das Essen muss es geben. Und wenn es das nicht gibt, dann ist das alles ganz, ganz schlimm.
Richtig.
Da hält man sich an irgendwas fest, was vielleicht ja Orientierung und Stabilität liefert. Aber der Aufwand, den man betreibt, um das so hinzukriegen, ist einfach zu groß.
Bei verkrampfter Harmonie kommt das Gegenteil raus.
So.
Das ist eigentlich das Äquivalent zur Hochzeit. Und Hochzeitsplaner gibt es eigentlich erst seit die Amis uns sagen, wie eine Hochzeit auszusehen hat.
Aber Hochzeit hat man halt, wenn es gut läuft, nur einmal im Leben. Weihnachten ist jedes Jahr aufs
Neue. Ja, aber es muss ja jedes Mal super sein. Aber bei Hochzeiten ist es wirklich brutal. Ja. Ich habe ja ein paar erlebt die letzten Jahre und es wird immer schlimmer.
Wir können ja mal eine Folge zu Hochzeiten machen und Hochzeitslieder.
Vier Hochzeiten und ein Todesfall. U2 hat eine nautische Qualität, bester Satz. Ja, Hochzeitslieder, ja, da wird die Gruppe Silbermond bemüht, die extra ein Lied gemacht hat, das Ja heißt, um den Hochzeitsmarkt für sich einzunehmen. Finde ich eigentlich ziemlich fies, also kann man nicht machen, geht nicht. Ja, ich will, was mir gefällt, UKW.
Ja, dann sind wir durch.
Haben wir doch
eine halbe Stunde geredet.
Gemolken.
Ja, ich glaube, es war einiges dabei. Vielleicht war es auch ein bisschen unterhaltsam. Ich musste ein paar Mal sehr lachen.
Das finde ich immer schön.
Ob Klausens Anekdoten und Formulierungen zum Teil. Und ich habe jetzt doch übers Nachdenken aus meiner Grundskepsis raus doch auch nochmal ein paar schöne Facetten dieser ganzen Angelegenheit abgewinnen können.
Aber ist toll.
Ich werde mir keine weiteren Weihnachtslieder jetzt allen Ernstes anhören. Also vielleicht doch nochmal dieses Album hier.
Ich empfehle die Schallplatte A Very Special Christmas mit Pointer Sisters, Eurythmics, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Pretenders, John Cougar, Sting, Stevie Nicks, Alison Moyet, Bon Jovi, Brian Adams, Bob Seger, Madonna, U2 und Run DMC.
Da gibt es übrigens ganz viele Fortsetzungen.
Echt?
Habe ich gesehen auf Spotify. Da gibt es dann irgendwann bei Volume 7 kennt man niemanden mehr.
Ja, das ist ja auch dann, wenn jetzt nochmal Do They Know It's Christmas aufgelegt wird, wahrscheinlich hockt der Mitch Jordan im Rollstuhl und dreht an den Reglern.
Und die ganzen Stars, die da singen, kennst alle nicht mehr.
Nee.
Ja.
Und früher war alles besser, sagt man dann. Früher war mehr Lametta, sagt man dann.
In diesem Sinne.
Ja.
Schöne Weihnachten.
Wünsche ich auch.
Und
kein Streit, kein Stress und keine falschen Geschenke. Es gibt Tränen der Enttäuschung.
Und wenn doch, dreht auf keinen Fall durch.
No.
Ciao.
Tschüss.